Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und ich habe gesagt, einen schönen guten Abend, weil Abend ist. Aber eigentlich sage ich ja meistens schönen guten Tag, weil wir wissen ja gar nicht, wann ihr das hört. Ich sage jedenfalls schönen guten Tag nach München. Grüß dich, Thomas.
Hallo, schönen guten Abend oder schönen guten Tag, je nachdem.
Genau, oder schönen guten Morgen. Guten Morgen zusammen. So ein bisschen in der Schule. Guten Morgen zusammen. Wer hat das Referat für heute vorbereitet? Thomas, ich sehe, du hast einige Sachen notiert für heute.
Da steht einiges, ja. Also wir sind vorbereitet.
Du bist vorbereitet für deinen Test. Sehr schön. Ja, wir haben uns zusammengeschlossen. Die Liste an Rennen ist überraschend lang, zumindest für mich, weil ich habe nur manche so am Rande verfolgt. Aber dafür haben wir heute einen Programmpunkt. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal ausführlicher drüber gesprochen haben in irgendeiner Ausgabe mal. Aber heute machen wir es einfach, weil ich habe mich mit Begeisterung der Cross-WM in Teilen gewidmet, die ja im Laufe der vergangenen Woche stattgefunden hat. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass zwar natürlich zwei der wichtigsten Protagonisten auch unter anderem auf der Straße unterwegs sind. Und ja, hast du vorher schon mal so Cross-Dinger, du hast doch vor kurzem sogar live Cross geschaut in München.
Stimmt, ja, also war hier
schon vergessen. Bei der
deutschen Meisterschaft im Cyclocross, also das war im Januar noch, also es war in München im Olympiapark und ja, war ganz, ganz beeindruckend, dass man da auch so einen guten, tollen Parcours hinbauen kann und ja, aber mit Crossrennen beschäftige ich jetzt mich auch schon länger und klar, diese Cyclocross-Weltmeisterschaft, die jetzt am letzten Wochenende war, wurde natürlich wie soll man sagen, nicht im Schatten, sondern das alles überstrahlende Thema war das Duell zwischen Wout van Aert und Mathieu van der Poel.
Ich möchte aber, also vorab Disclaimer vielleicht, wir sind beide keine ausgewiesenen Cross-Experten, das heißt, es kann sein, dass wir ab und zu jetzt auch Quatsch erzählen werden. Genauso wie es auch finde immer, dass der Frauenradsport viel zu wenig gewürdigt wird, aber wir sind da keine Experten für, deswegen würdigen wir ihn nicht und hoffen, dass es andere machen in ausreichender Form. Also seht es uns nach. Ich habe da am Wochenende drüber nachgedacht, wie das wohl so ist und ich glaube, es ist so ein bisschen wie, es gibt ja oft diese Fußballfans, die nur bei WM oder EM oder so dann zum Gucken sich zusammensetzen oder sich dann mit anderen zusammenschauen oder so. So würde ich das fast auch sehen. Also wir sind Modefans der Cross-WM, aber hatte da sehr viel Spaß bei. Ich möchte mal gar nicht mit dem vermeintlich wichtigsten Rennen anfangen oder für uns wahrscheinlich das wichtigste Rennen, sondern das erste Rennen, was ich gesehen habe, war am Samstag, habe ich mit meiner kleinen Tochter das Juniorinnenrennen gesehen. Einfach weil ich den, das war das erste Rennen, glaube ich, sogar, oder das zweite, das weiß ich gar nicht, war 11, 1 Uhr.
Nee, es war schon am Freitag Team Relay.
Ja, genau, dieses Mixed-Staffel, ne? Die ja auch immer noch nicht so richtig angekommen ist, hat man den Eindruck, zumindest wenn man den Kommentatoren Glauben schenken darf. Aber das war so das erste Rennen und ich dachte, ach, guckst du mal das erste Rennen, weil, ne, mal gucken, wie der Parcours so ist. Menschen, die sich mit dem Cross wirklich gut auskennen und die ich am Freitag noch gefragt habe, wer wird denn wohl gewinnen, meinten, ja, so schwer ist der Parcours gar nicht, hängt jetzt natürlich noch ein bisschen vom Wetter ab. Erzählt mir dann auch, was mir bis dahin nicht bekannt war, dass der Vater von Mathieu van der Poel den Kurs sozusagen gesteckt hat oder kreiert hat oder gemacht hat.
Ja, gesetzt.
Gesetzt, genau. Woraufhin dann Van Aert, glaube ich, gesagt hat, wenn ich das richtig nach Erinnerung habe, ist super. Immer wenn er den steckt, gewinne ich. Also nicht wie jetzt manche, wie man sagt bei der Tour de France, wenn die Franzosen den Parcours kreieren, ist das für einen Franzosen. Vielleicht versucht es Papa Van der Poel, aber ihm gelingt es nicht. Auf jeden Fall habe ich mir Samstag das Juniorinnenrennen angeguckt. Und ich war wirklich...
Das war da, wo die beiden Zwillinge vorne waren.
Es war wirklich ein tolles Rennen. Deswegen, ich möchte aber auch mal plädieren, guckt euch ruhig mal auch die nicht so großen Rennen an. Weil, also das hätte jetzt genauso wahrscheinlich das Juniorenrennen sein können. Aber meine Kleine war so total angetan davon und hat sich das dann auch, das hier kurz eingeschoben, 7-jährige Tochter, ne, die hatte ihre Favoritin rausgesucht und ich hatte keine Ahnung, dann habe ich gesagt, alles klar, der drücken wir jetzt die Daumen. Und das war dann durch Zufall, ich weiß nur noch den Vornamen, Laure, die eigentlich den Weltcup wohl dominiert gerade und die dann nach drei Runden, zwei Runden, irgendwie nach kürzerer Zeit musste sie das Rad wechseln.
Lauren Mollengraf.
so heißt sie. Musste nach kurzer Zeit das Rad wechseln, ist danach eine Runde später, anderthalb Runden später gestürzt und hatte dann noch einen technischen Defekt, also hatte wirklich einen verbrauchten Tag. War die Kleine natürlich traurig, ein bisschen, dass ihre Favoritin nicht gewonnen hat, aber dann es war auch so entzückend, im Ziel wurde sie dann von Mama getröstet und das hatte sowas Familiäres auch. Und in der Tat haben, ich habe das gar nicht gerafft, ich habe bis zur Zieldurchfahrt gedacht, okay, da liegen jetzt zwei Kanadierinnen vorne, die gewinnen. Und dann sah ich erst bei der ersten Durchfahrt, habe ich dann mir den Namen genau angeguckt. Ich muss zugeben, ich habe es jetzt nicht hundertprozentig meine Aufmerksamkeit gewidmet, sondern vielleicht 80%, weil ich auch mit meiner Tochter immer mitgejubelt habe. Mhm. Und dann sah ich erst, dass sie den gleichen Nachnamen haben. Aber, und dann kamen die im Ziel, ne? Die zweite kam dann auch durch und die umarmten sich und dann dachte ich so, oh, Moment mal, die eine ist doch viel größer als die andere. Keine Cousinen vielleicht oder so. Und dann hörte man im englischen Kommentar wurde dann halt von Twins gesprochen. Ich so, das kann doch keine Zwillinge sein. Aber es sind zweieiige Zwillinge gewesen. Habe ich auch so, ist mir noch nicht untergekommen. Zweieiige Zwillinge des gleichen Geschlechts. Aber ja, gibt halt anscheinend. Hast du sowas schon mal, also kennst du zweieiige Zwillinge unterschiedlichen Geschlechts?
Nee, ich glaube, ich kenne gar keine Zwillinge, also.
Du magst auch keine Zwillinge.
Nee, also mir fällt gerade niemand ein, den ich schon mal irgendwie begegnet bin und die Zwillinge sind. Also,
ja. Vielleicht weißt du es auch nur nicht.
Das kann auch sein, aber nein, also so genau, weiß ich nicht, also könnte ich das jetzt nicht unterscheiden wahrscheinlich, aber ja, die beiden auf jeden Fall haben da Gold und Silber geholt, Isabella Holmgren vor ihrer Schwester Ava und also ja, das ist schon vielleicht ein Zeichen für die Zukunft, soll man so sagen, sind jetzt beide 17 erst und Cross-Sport ist da vielleicht ja nur eine Station auf dem Weg zu größeren Erfolgen später noch, wer weiß, auf der Bahn oder auf der Straße.
Ja, aber es war ich war einfach von dem Rennen so komplett begeistert, ne? Also weil vielleicht lag es doch, es war so um die Strecke mal kennenzulernen ganz gut, weil gut, ich werde jetzt kein Geheimnis ausplaudern, dass die beiden vielleicht nicht ganz so schnell waren wie Wout van Aert und Mathieu van der Poel, aber es war jetzt übersichtlicher, da nicht so viel Fahrerinnen unterwegs waren, wie jetzt zum Beispiel bei dem Herrenrennen, wobei das ja auch sehr übersichtlich war im eigentlichen Sinne. Also guckt euch ruhig auch mal bei solchen Veranstaltungen solche die vermeintlich kleinen Rennen an, die genauso spannend sein können. Und wenn man sich am Anfang vielleicht so, wie wir es gemacht haben, ein, zwei Favoriten raussucht, einfach nur als, so wie wir bei der Tour immer die Favoriten der Herzen raussuchen, dann kann man auch da mächtig Spaß haben. Ich habe da noch das...
Naja, man muss ja auch sagen, also in Belgien ist es also so super populär, ja. Also Cyclocross, aber man muss sagen, es ist ein sehr telegenes Format, also knapp eine Stunde Rennen auf einem Rundkurs. Ich finde das ja sehr einfach zu verfolgen, also man muss da jetzt nicht wirklich sich super duper gut auskennen, um zu erkennen, wer ist da jetzt vorne zum Beispiel. Man kann dem Rennen gut folgen und gerade was du mir dann gesagt hast mit diesen neuartigen Drohnenaufnahmen, das ist ein absolutes Highlight gewesen. Also das habe ich so bei einer Übertragung von einem Radrennen noch nicht gesehen.
Jetzt. Nee, ganz genau. Also da war ich auch wirklich geflasht. Was die da an Übertragungsmöglichkeiten. Ich habe mich gefragt, ich gucke ja eigentlich keinen Sport im Fernsehen, also abgesehen natürlich vom Radsport, ob Drohnen mittlerweile auch bei anderen Sportarten so im Einsatz sind. Ich könnte mir das zum Beispiel, worüber ich nachgedacht habe oder was ich jetzt total naheliegend gefunden hätte, wäre zum Beispiel so Skilanglauf oder Biathlon.
Das naja, also wenn du Drohnen bei Sportübertragungen sagst, dann muss man, also das Erste, was mir dann immer gleich in den Sinn kommt, ist diese Drohne, die bei einem Skirennen, also Skialpinen, mal runtergefallen ist,
stimmt,
abgestürzt ist auf Marcel Hirscher, da fast getroffen hätte, den Österreicher.
Ja, okay. Aber das ist auch schon ein paar Jahre her, die Technik ist da weiter. Also ich war da wirklich, wirklich von begeistert. Das war auch immer nur, oder was heißt immer nur, aber man hat es ja auch dosiert eingesetzt, oft, aber dosiert. Es war immer nur ein bestimmter Streckenabschnitt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Damenrennen, vielleicht kurzer Einschub, war im Prinzip eine niederländische Meisterschaft. Ich glaube, die komplette erste Linie war nur Niederländerinnen, die dann irgendwie alle mehr oder minder auf eigene Rechnung auch fahren konnten, weil gewinnt ja eh eine Niederländerin. Da war es immer so, dass die Führende, das hatte sich irgendwann relativ klar, hatten sich auch da zwei herauskristallisiert und eine hat dann gewonnen. Namen würde ich an der Stelle euch schuldig bleiben müssen. Auch da ist die Drohne dann immer der Führenden hinterhergeflogen. Und ich habe mich dann gefragt, okay, haben die alle irgendwie so, ich kenne mich mit Drohnentechnik nicht aus, hat die wirklich einer noch gesteuert oder werden die irgendwie mit einem Laser, der dann quasi auf den Rücken der Fahrerin so fixiert ist, so nach dem Motto, hey, hier, this is one to follow. Keine Ahnung, aber es waren wirklich beeindruckende Bilder. Also und da wird meiner Meinung nach auch die Technik, also wenn die, wahrscheinlich ist ein Nadelöhr die Akkus der Dinger, ne? Also du, man kann es ja halt nicht unendlich groß und schwer machen, weil wenn der Ding auf den Kopf fällt, ist er dann doch ärgerlich. Aber ansonsten, stell dir mal vor, bei einer Bergetappe, da jemand hätte die Möglichkeit, die Dinger sind so einfach zu steuern, es ist wenig Wind. Du kannst quasi 3 Meter über den Profis, die da den Berg hochfahren, drüber fliegen. Also das wäre, und vielleicht können die ja auch dann irgendwie mit dem Laser so ticken, so nach dem Motto, hier, bleib an dem Fahrer dran. Und den kannst du dann, oder 3 Laser, die dann auf die einzelnen Rücken gehen und weiß der Geier, ich habe keine Ahnung von der Technik, aber.
Naja, an bestimmten, also beim Straßenradsport jetzt mal gedacht, ist das dann bestimmt an bestimmten Streckenabschnitten, kann man sowas mal machen. Also kann ich mir gut vorstellen, zum Beispiel auf den Champs-Élysées oder so, da gibt es ja schon immer diese Kamera, die auf so einer Schiene lang fährt. Oder auch bei einer Bergankunft wie Alpe d'Huez zum Beispiel, dass man da einfach so eine Drohne über die Favoritengruppe fliegen lässt. Und das kostet ja jetzt, also so eine Drohne ist jetzt verhältnismäßig im Verhältnis zu einem Helikopter natürlich viel sparsamer, was das Geld angeht. Mhm. Aber das ist, ja, also für den Straßenradsport muss man leider sagen, denke ich, noch sehr, sehr weite Zukunftsmusik, weil, wie du schon sagst, das Wetter spielt da eine große Rolle und die Reichweite von so Drohnen, dass die auch im Gebirge fliegen können. Einfach bei Schnee und Eis müssen die auch einsatzbereit sein. Also das, ja, gestaltet sich noch schwierig.
Ja, ich glaube, das kommt früher, als wir denken. Also stell dir mal, ich habe jetzt den Parcours nicht so verkauft, aber Mont Ventoux ist vielleicht das beste und schlechteste Beispiel zugleich. Weil wenn ich mir den Mont Ventoux windstill vorstelle, ist dieser Berg ja wie gemacht dafür, zumindest ab dem Chalet nach oben. Ne, da war von weitem einsehbar alles. Da könnte man so eine Drohne, ich stelle mir eine Spitzengruppe von 5 Fahrern vor, wo die Drohne selbstständig dann einfach einen der Fahrer, den zweiten, den dritten oder derjenige, der sich steuert, kann das switchen. Verfolge diesen Fahrer jetzt und das in 3 Meter Höhe oder 5 Meter Höhe über dem Fahrerfeld. Ich weiß nicht, ob sowas technisch schon möglich ist. Vielleicht gibt es da Hörerinnen oder Hörer, die das kennen, aber das müsste eigentlich so kompliziert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Technik so weit entfernt
ist. Nee, möglich ist das mit Sicherheit, aber ich glaube, so die größten Bedenken vielleicht auch von so einer ASO oder von der RCS sind da noch Sicherheitsbedenken. Also wenn da halt hunderttausende Zuschauer stehen irgendwie, wenn so ein Ding dann wirklich mal abstürzt, ist halt das Risiko, denke ich, immer noch recht groß, dass da irgendwie was passiert und ein Zuschauer beispielsweise getroffen wird.
Aber war das denn groß? Also ich habe die Protone nur so 2-3 Mal in der Übertragung gesehen. Das wirkte auf mich jetzt nicht so, als wäre das größer als irgendwie so ein Spielzeug, also nicht Spielzeugding, aber.
Auch die gibt es ja in unterschiedlichen Größen, aber klar, wenn trotzdem kann ja immer irgendwie was passieren. Denn selbst wenn ein kleineres Ding runterfällt, hat natürlich auch, steigt da die Aufschlagskraft im Verhältnis zur Höhe immer.
Ja, deswegen sollen die ja nur 3 Meter. Also, ich sag mal so, wenn ich beim Berg stehe und ich bin derjenige, dem die Drohne auf den Kopf fällt, aber dafür habe ich vorher 20 Jahre tolle Drohnenbilder gesehen, mich haben sie damit. Ist okay, ich unterschreibe es.
Vielleicht muss man dann auch einfach den Zuschauern allen sagen, sie müssen den Helm aufsetzen.
Ja, genau, also. Das finde ich noch besser mit Helm. Aber ein Vollvisierhelm, ja. Und sagen wir, wie es ist. Ja, wenn Froomey wieder irgendwann gut sein sollte und mitfährt und der boxt, bist du auch froh, wenn du den Helm auf hast. Ja, vielleicht reichen diese Boxhelme, weißt du, diese Gummidinger. Und dann kann man, ja, finde ich super, also es wird immer besser, die Idee. Dann können auch, nun wird der Sport auch vielleicht interessanter für Hooligans, sagen wir, wie es ist. Naja, Drohnenbilder, okay, sehr, sehr schöne Bilder. Naja, und dann besprechen wir jetzt, würde ich mal behaupten, noch das, vielleicht nicht das wichtigste Rennen, aber das am meisten erwartetste Rennen. Und das war das von der Herren Elite am Sonntagnachmittag. Und ja, es war, also ich habe meiner Frau so vorher gesagt beim Cross, das war, wird ein bisschen so auf zwei Leute hinauslaufen, wie damals auf Ulle und Armstrong oder Tom Bonen und Cancellara. Es wird einfach, also alles andere als ein Sieg der beiden wäre wirklich sehr, sehr, also dann muss schon irgendwas passiert sein. Und so kam es dann auch. Also kann man ja schon so schon sagen.
Ja, also es war in der ersten Runde schon, wo man gedacht hätte, es bleibt vielleicht länger noch jemand dran, aber als dann Van der Poel so das erste Mal angetreten hat in der ersten Runde, war sofort ein Abstand vielleicht von 5 oder 10 Sekunden zum Rest der Fahrer irgendwie da. Also nur Wout van Aert war dann noch dabei und es war dann das Duell der beiden. Van der Poel hat oft versucht, Van Aert abzuhängen, der andersrum in der finalen Phase auch, aber man hatte so das Gefühl, weiß nicht, wie es dir ging, aber da ist keiner stärker als der andere jetzt irgendwie.
Möchte ich kurz Einspruch erheben, Jan. Zwei Punkte.
Klar, also es gab, es gab die, die.
Ja, warte. Eine Information wurde mir zugetragen vorher, die ich nicht wusste, und ich weiß nicht, ob du das weißt, aber weil ich verfolge den Crosssport halt nicht so, dass Mathieu van der Poel in der Vergangenheit, in den vergangenen Rennen, bei 2, 3 Rennen in der, ich sag mal, in der letzten Rennphase eingebrochen ist. Also da einfach aufgrund von verschiedenen Dingen, keine Ahnung welche jetzt, aber einfach nicht mehr die Leistungen abrufen konnte und dann eingegangen ist wie so eine Primel. So. Und ich hatte schon, also ich hatte, mein Eindruck war so bei, ich sag mal, wie viele Runden waren es? 10, glaube ich, ne? So die ersten 4 Runden sind die einfach mit einer dermaßenen Geschwindigkeit losgebrettert und waren so jenseits von allem im Vergleich. Also das war einfach ein anderer Sport fast, als alle anderen, die da gefahren sind. Also ich fand das wirklich diese Dominanz war unglaublich. Also ich kann mich nicht, also der Unterschied einfach, die anderen sahen aus wie Statisten in den ersten 3, 4, vielleicht sogar 5 Runden. Und ich fand, dass Mathieu van der Poel eindeutig an diesem Sprungelementen technisch sehr viel besser unterwegs war. Die Sprungelemente sind ja auch sonst bei manchen Rennen 35 Zentimeter da und bei manchen 40, das waren die höheren. Und ich fand, dass man da schon sah, dass Mathieu van der Poel da technisch einfach besser ist beim Drüberspringen, beim Bunnyhop und schneller davon kam. Und so 2, 3 Runden gegen Mitte des Rennens da auch dann für mich es so aussah, als würde er mit an sich grenzender Wahrscheinlichkeit einmal diese Situation nutzen, um zu attackieren. Man hat da so ein, da hat er so einen kleinen, so ein bisschen die Nase vorn. Und von da aus bis ins Ziel gab es jetzt auch nicht mehr so viele Möglichkeiten, einigermaßen gut zu überholen. Deswegen dachte ich schon, okay, die Taktik läuft darauf hinaus von ihm. Irgendwie vielleicht vorletzte Runde, nicht sich auf die letzte Runde verlassen, wie beim Tour de France am letzten Berg, aber so Runde 8, Runde 9 versuchen, da zu attackieren. Und dann hatte ich so den Eindruck, dass er in Runde 6, 7, 8 irgendwie ein bisschen schwächer wurde. Und also nicht mehr ganz so spritzig, nicht mehr ganz so, Van Aert übernahm öfter die Führung dann auch. Und dann dachte ich, okay, wenn er jetzt diesen, also wenn er ein bisschen schwächer wird und der technische Vorteil deswegen auch nicht so ausgenutzt werden kann, dann dachte ich, okay, Van Aert wird das Ding vielleicht doch noch abschießen.
Ja, also man hat es ja auch vorher schon gesagt, dass Van der Poel an den Hürden Vorteile hat und da besser ist und dementsprechend ist er da im Rennen auch ein paar Mal, hat er es da probiert, aber ist halt nicht weggekommen. Und dann, gut, hätte ich mir halt gedacht, also seine Strategie wäre dann irgendwie in der letzten oder zumindest in der vorletzten Runde genau in diesem Abschnitt alles auf eine Karte zu setzen und versuchen, da Wout van Aert loszuwerden, weil also rein auf dem Papier in einem Zweiersprint ist Wout van Aert etwas stärker als Mathieu van der Poel. Sieht man ja auch in den Straßenwettkämpfen, in den Massensprints ist ein Wout van Aert in letzter Zeit eigentlich immer vorne dabei. Mathieu van der Poel hat sich da so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen verabschiedet, aber war früher auch immer in den Massensprints dabei, aber hält da nicht mehr so rein und ist auch von der reinen Endgeschwindigkeit nicht auf dem Niveau eigentlich wie ein Wout van Aert. Und umso überraschender fand ich es dann, dass es dann doch auf den Sprint hat ankommen lassen. Und ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, aber für mich war die entscheidende Szene oder der entscheidende Moment diese halbe Sekunde, die Mathieu van der Poel da früher angetreten ist und diese halbe Sekunde, die Wout van Aert dann überrascht war und gebraucht hat, um erstmal zu reagieren. Und dann war es, ja, 150 Meter waren das noch zum Ziel, das war nicht mehr zuzufahren.
Ja, sehe ich auch so. Also der ist vielleicht ein bisschen, ich glaube, kurz vorher war dieses Treppenelement, ne? Da ist er gefühlt minimal besser rausgekommen und hat dann, aber was mich dann, also ja, ne, er hat einfach diese halbe Sekunde früher angetreten, wo ich mich dann aber auch gedacht habe, mein Gott, van Aert, also dann war es aber auch ein Fehler ein bisschen, ne? Weil wann sollte er denn sonst antreten? Also ne, wie lange sollte er warten? Also es war schon relativ es war schon relativ langer Sprint, also er hat schon, ne, also er hat schon früh angetreten und dieser frühe Antritt, das hat mich dann auch hinterher so ein bisschen zu dem Schluss kommen lassen, dass die er vielleicht auch in dieses, was ich als Schwäche wahrgenommen habe, in Runde 6, 7, vielleicht 8, ne, so, wo ich gedacht habe, na, jetzt wirkt er nicht mehr so, wie soll man sagen, überlegen ist vielleicht nicht, aber jetzt wirkt er nicht so, als wäre das schon hundertprozentig in der trockenen Tüchern. Vielleicht hat er da auch wirklich so, ist er nicht mehr mit 110% gefahren, wie vorher die Runden, sondern nur noch auf 95%, um sich da mit dem Gedanken, okay, wenn ich van Aert bis jetzt nicht losgeworden bin unterwegs, dann muss ich mir ein bisschen, muss ich zumindest, kann ich mich nicht komplett verausgaben, damit ich im Sprint noch eine Mini-Chance haben will. Aber ja, also hätte ich nicht, einerseits habe ich gedacht schon, dass van der Poel der Sieger sein wird, weil er unfassbar stark war, aber dass er auch so stark im Sprint oder so klar, eindeutig, also das war ja jetzt keine knappe Entscheidung, das hat mich dann auch doch durchaus überrascht. Aber Plattwaren sind ja beide. Also das muss man, also das, ich weiß nicht, ob ich jemals auf dem Fahrrad eine Stunde auf so hohem Intensitätsniveau gesehen habe. Also höchstens nochmal beim Zeitfahren vielleicht, wo einer eine Stunde gefahren ist und danach in die Ecke gebrochen hat. Aber das
ja,
war schon.
Für die beiden ist es ja mehr oder weniger so Saisonvorbereitung, sage ich jetzt mal. Aber
ja.
Die sind da, meine ich, auf diesem Parcours fast einen 30er-Schnitt gefahren. Was schon so, also das würden wir wahrscheinlich nicht schaffen, wenn der ganze Parcours frei von Hindernissen wäre und mit Asphalt.
Ja, leider die Treppe hoch, da müsste ich ja ein Päuschen zwischendurch machen. Nee, das glaube ich auch. Und ja, das war einfach ganz großer Sport. Also das muss man sagen. Ich ist jetzt vielleicht nur ein Randaspekt von unserem Hauptsport, aber für mich ist jetzt nächstes Jahr Cross-WM definitiv wieder im Kalender wird da stehen, das zu gucken. Auf jeden Fall. Und wie du schon sagst, die Übertragung auch als solches, also man ist die ganze Zeit sehr nah dran am Geschehen. Man sieht ja auch die Abstände zum zweiten, dritten viel besser und viel, es ist alles sehr viel klarer als bei einem Straßenrennen. Vielleicht nicht zumindest bei einem Etappenrennen, also beim Tagesrennen vielleicht noch eher vergleichbar. Aber es ist alles sehr übersichtlich und es wird auch für die Zuschauer vor Ort wird natürlich einiges geboten, ne? Also du siehst den Fahrer mindestens 10-mal an dir, oder ja, nicht mindestens 10-mal, aber in diesem Fall 10-mal an dir vorbeikommen. Und ja, ich bin
ja, halt. Es hat ja auch enormes Potenzial, also Vermarktungspotenzial, wenn man jetzt liest, zum Beispiel, dass die UCI überlegt, nach New York zu gehen, mal mit der Cross-WM. Also stell dir mal vor, so eine Cross-WM, also wird wahrscheinlich nicht passieren, aber vor 50.000 Zuschauern im Central Park.
Ja. Ja.
Wie gigantisch wäre das?
Ja, ich glaube, ich bezweifle, dass du 50, also da müsstest du wahrscheinlich ein großes Boot, zwei, drei große Boote mit 40.000 Belgiern rüberschicken. Aber ich glaube, alleine diese Überfahrt mit 40.000, ein Boot mit 20.000 Belgiern, ein Boot mit 20.000 Holländern, diese zwei Boote, die dann darüber fahren, alleine das ist ja schon die Party. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen sogar. So, packen wir mal die Fritten ein und los geht's. Was nehmen wir mit? Ja, Fritten, was denn sonst? Wäre für mich ein Grund, nach New York zu fliegen wahrscheinlich. Ja, stelle ich mir super vor und kann ich, also würde diese Idee, naja, ich habe immer ein bisschen Problem damit, solche Sportarten irgendwie so gewollt zu exportieren. Also das erinnert mich ein bisschen an den Start des Giros in Israel, was eigentlich eine schöne Idee ist, aber naja, also gefeiert wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass im Central Park so gefeiert wird, aber die Bilder stelle ich mir schon sehr schön vor. Vor allen Dingen, du weißt ja, dass, ja doch, ich glaube schon, dass der New Yorker Central Park Teil der Swift-Welt ist, wo ich ja manchmal unterwegs bin und fahre.
Ja, klar.
Ja. Also ich glaube, ich hoffe, dass wir haben jetzt so 20 Minuten Werbung für den Crosssport gemacht. Wie gesagt, mehr als Fans, als Experte diesmal. Aber es hat mir und dir, glaube ich, auch, wie ich das mitbekommen habe, große Freude gemacht.
Das definitiv, also ja.
Gehen wir jetzt auf die Straße. Was sich da schon getan hat, die ersten Rennen, die wir gesehen haben, den ersten Spaß, den wir hatten, wollen wir mal ein bisschen zusammenfassen. Du hast als erstes die Tour d'Andra, genau, da habe ich auch Bilder von gesehen. Und auch die, ja, die Szene, die du herausgegriffen hast.
Ja, also Tour Down Under ist, dieses Jahr wieder stattgefunden.
Ja, ohne Richie Porte ist aber nicht das Gleiche, sagen wir ehrlich.
Und ohne den Vilunga Hill nicht. Ja,
das ist nicht meine Tour Down Under.
Aber in den letzten 2 Jahren war es, hat das Rennen nicht stattfinden können, aufgrund der Corona-Pandemie und der strikten Einreisebedingungen in Australien, dieses Jahr aber wieder möglich. Und im Vorfeld der Tour Down Under gibt es ja auch immer noch dieses kurze Kriterium, also Schwalbe Classic heißt das, was auf so einem Rundkurs stattfindet, gewonnen von Caleb Ewan, zählt aber nicht zur Tour Down Under offiziell, nur einfach so eine bessere Trainingseinheit für die Fahrer. Ja, und Prolog gab es da mal dieses Jahr, also sieht man auch eher selten. Klar, dieser Prolog fand so ein bisschen unter besonderen Bedingungen statt, weil natürlich die ganzen Teams sich nicht die Mühe machen, sämtliche Zeitfahrräder irgendwie einzupacken und ins Flugzeug zu laden und die dann nach Australien zu karren, sondern man hat sich im Vorfeld darauf geeinigt, dass man einfach mit normalen Straßenrädern fährt. Wobei das denn teilweise schon krass war, wie da so diese die normale Straßenposition von manchen Fahrern so ja wirklich bis aufs Letzte ausgereizt wurde, dass man sich da fast schon ja auf die Bremshörnchen rauflegt sozusagen.
Ja, manche hatten ja auch wirklich in einem Maße nach innen gebogen, also sozusagen
ja, genau.
Das Maximum rausgeholt, was man da vielleicht rausholen kann, sodass das wirklich wie so, früher gab es das ja auch, ich glaube im Mountainbike oder so, wie so Hörnchen, die man dann noch da dran hatte. Ja, also würde ich jetzt mal als technische, und nicht als technische, als Spielerei wirklich betrachten. Ich weiß gar nicht, hatte der spätere Sieger, hatte der da auch irgendwelche die vermeintlichen Tricks davon am Start?
Nee, er hat aber von was anderem profitiert, nämlich vom Wetter. Alberto Bettiol, der ist nämlich im Trockenen losgefahren. Es gab nur wenige Starter, die im Trockenen fahren konnten und hinten raus oder beziehungsweise während des Prologs gab es dann recht starken Regen und dann war natürlich die Strecke nass und dementsprechend ja, waren die, die zuerst gestartet sind, im Vorteil und ja, Bettiol am Ende gewonnen, 8 Sekunden vor Magnus Sheffield und 10 vor Julius Johansen von Intermarché.
Zweiter Tag war dann auch wieder ein Rundkurs, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dieser Tag ist dann mit einem Sprint geendet, der aus deutscher Sicht sehr erfolgreich für den Bahrain Merida, oder nee, wie heißen die jetzt? Bahrain Victorious, Fahrer Phil Bauhaus ausgegangen ist.
Ja, Phil Bauhaus aus Bocholt kommt er, glaube ich, sogar.
Ne? Bocholt?
Ja. Und ja, hat da den Sprint aus dieser großen Gruppe gewonnen, muss auch sagen, namhafte Fahrer geschlagen, also Caleb Ewan und Michael Matthews, die da schon das auch schon so als erstes Saison-Highlight hatten, die Tour Down Under, die musste da erstmal schlagen, wobei bei Caleb Ewan muss man dazu sagen, sein Team Lotto Destiny, die sind da nicht am Start gewesen, also die können so ein bisschen Cherry-Picking machen dieses Jahr. Dadurch, dass sie sozusagen das beste Team der zweiten Liga noch sind, haben sie automatisches Startrecht bei den World Tour Rennen, müssen aber nicht starten. Und ja, die wollten nicht extra eine Mannschaft dann nach Australien schicken. Und ja, somit ist Caleb Ewan im Nationaltrikot gefahren. Und da hat man schon gesehen bei der Tour Down Under, dass er da das eine oder andere Mal so Abstimmungsschwierigkeiten hatte mit seinen Anfahrern oder auch gar nicht adäquates Personal an seiner Seite hat.
Das klingt sehr schön, adäquates Personal. Ihm fehlt es an adäquatem Personal, um den Sprint in gewohntem Maße durchführen zu können. Aber egal, Phil Bauhaus wird es relativ egal sein. Er hat sich einfach gefreut, dass er so früh schon in der Saison sich einen Sieg da in die Bücher schreiben kann. Und er hat ja, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, zweite Etappe, dritte Etappe, also er war ja grundsätzlich ist da ganz gut unterwegs gewesen.
Ja, aber er hat so eine Marktlücke besetzt, will ich sagen, im Radsport. Also so mittelschwere Etappen bei, ja, so, also nicht kleineren Rundfahrten, auch schon Volto-Rennen, also zur Polen-Rundfahrt, da meine ich letztes Jahr auch eine Etappe gewonnen. Bei solchen Rennen, das ist halt genau das, was ihm liegt, und da ist er extrem gut und extrem stark in diesen Sprints aus leicht reduzierten Feldern.
Und Vollmond muss auch noch sein. Jetzt ging es so dieser Mangel. Katalonien-Rundfahrt auch letztes Jahr einen zweiten Platz gemacht. Also das unterstreicht ja nur hier Tirreno Adriatico letztes Jahr einen Sieg reingefahren. Das unterstreicht ja das, was du gerade gesagt hast, vollkommen. Also, dass er sich da seinen Platz erarbeitet hat. Ja, zweite Etappe, war das die Etappe mit dem Wurf?
Nee, das, glaub,
das war die dritte.
Nicht.
Weiß ich nicht. Ja, zweite Etappe war dann, warte, ich habe mich jetzt hier mit Phil Ballhaus verloren.
Zweite Etappe führte dann von Brighton nach Victor Haber. Die endete mit einem, ja, Solo-Sieg
von genau, das war die.
Rohan Dennis. Und das war eben das, was du schon angesprochen hast, dass an dem Tag dann Alberto Bettiol das Führungstrikot auch abgeben musste.
Ich skippe so durch, ne, weil ich wollte nicht die ganze Etappe gucken, wollte aber dann, skippe so durch, und dann sah ich auf einmal, wie der da am Straßenrand stand und mit Flaschen schmiss. Und wenn du so überhaupt nicht weißt, wie es dazu gekommen ist, denkst du, Moment mal, in welchem Film ist der denn jetzt, oder in welchem Film bin ich denn jetzt hier gelandet? Also irgendwas ist doch hier ganz, ganz komisch. Also ich habe überhaupt nicht verstanden, warum. Und warum der so einen armen Menschen, der da am Straßenrand mit Flaschen bewirft. Hintergrund war wohl, er hatte Krämpfe. Und allgemein sage ich ja über Krämpfe, Flüssigkeitsverlust, dann solltest du nicht die Flaschen wegschmeißen.
Ja, tendenziell eher unclever. Und man hat auch gesehen, dass seine Teamkollegen so gar nicht richtig wussten, was mit ihm los ist.
Ja.
Oder er vielleicht nicht Bescheid gesagt hat. Weil zuerst wollte ihm ja sein Helfer, sein Teamkollege, da noch das Rad geben, was in der Situation da überhaupt unsinnig gewesen wäre. Also es hätte ihm ja 0,0 weitergeholfen, hätte er genauso die Krämpfe gehabt.
Ja.
Aber man sieht so am Anfang der Saison vielleicht relativ kurze Etappe, 154 Kilometer, kommt zum einen Stress und Hektik vielleicht dazu und zum anderen auch, ja, ist der Körper natürlich noch nicht so dran gewöhnt, vor allem an diese heißen Temperaturen, die da in Australien waren. Kann schon mal dann passieren, dass dich dann Krämpfe plagen, aber klar, für Bettiol an dem Tag super ärgerlich, weil ja, hatte alles quasi verloren, was er im Prolog gewonnen hat.
Und ich bin immer noch unentschieden, ob ich dieses Flaschenschmeißen wirklich komplett albern und doof finde oder mich einfach köstlich darüber amüsieren kann, dass auch einem Profi die Nerven dann nochmal durchgehen. Fun Fact am Rande, ich hatte letzte Woche, ich weiß gar nicht mehr, irgendwann letzte Woche, ja, auch hier vom Rollefahren, lange auf der Rolle gefahren und auch irgendwie nicht vernünftig getrunken und alles, hatte ich auch Krämpfe in beiden Beinen und ich hatte keine Flasche, die ich schmeißen konnte. Also ab sofort werde ich immer Flaschen in der Nähe haben, mit denen ich die Menschen, die um mich herum leben, bewerfen kann. Oder den Bettiol mache, wie man dann jetzt als geflügeltes Wort einführen sollte.
Es gab schon mal einen anderen Italiener, der Flaschen auf Kameramänner geworfen hat.
Ja, der, wie uns jetzt berichtet wurde, aber auch in letzter Zeit eher durch unerfreuliche Dinge auf sich aufmerksam gemacht hat. Ich hoffe oder denke, wir meinen beide den gleichen. Den dann doch irgendwie nicht mehr, wie soll man sagen, nicht mehr so Sympathieträger Mario Cipollini, der jetzt ein Verfahren am Hals hat, ne? Oder verknackt wurde sogar. Oder zu Recht verknackt.
Ja, da wurde das Urteil schon gesprochen, oder?
Ich meine auch. Ich glaube, er wurde sogar zu einer Haftstrafe verurteilt. Also komisch, dass das so unterm Radar ist. Und er war wohl nicht das erste Mal gewalttätig. Er hat sich schon mal mit seiner Schwester wegen eines Hamsters geschlagen. Was auch traurig, was auch eigentlich lustig klingt, aber überhaupt nicht lustig ist. Privatleben, bla bla bla, wegen italienischer Amnestie, selbst wenn er nicht ins Gefängnis gehen müssen, wurde er in erster Instanz wegen Drohungen und Gewalt gegen seine ehemalige Lebensgefährtin und Bedrohung des Neupass zu 3 Jahren Gefängnis sowie 85.000 Euro Geldstrafe. Also er wurde zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie... Ja. Dementsprechend müsste jetzt Super Mario im Knast sitzen, wenn ich das irgendwie richtig sehe.
Mhm.
Ja, genau. Also, egal ob du Frauen, Männer oder Tiere schlägst, finde ich gut. Da kannst du so ein guter Sportler oder berühmter Sportler oder auch, wie soll man sagen,
Berühmtheit schützt nicht vor Strafe.
Genau, und das ist auch gut so.
Vor dem Gesetz sind alle gleich.
Grüße an Boris Becker. ja, und wer war das noch? Da hatten wir doch noch einen Fall, ne? Moreau, glaube ich, oder?
Ja, genau, Christoph Moro.
Ich bin auch rausgegangen.
Durch häusliche Gewalt negativ in den Schlagzeilen gewesen.
Ich weiß nicht, ob das die Disposition eines, ich glaube nicht Radsportlers, sondern Profisportlers oder in seiner Sportart überhaupt einen guten Menschen ist. Ich habe keine Ahnung. Schlimm ist es allemal.
Ja, aber zurück zur Tour d'Ar an
genau,
dem
zurück,
Tag, wie gesagt, verliert Rohan Dennis
das Führungstrikot?
Gewinnt Rohan Dennis das Führungstrikot so rum und Bettiol verliert es.
Ja.
Am nächsten Tag dann, ja, auch wieder eine ziemlich hügelige Etappe von Norwood nach Campbelltown. An dem Tag, ja, haben eigentlich sich Jay Vine und Simon Yates da abgesetzt, aber dann kommt Peo Bilbao noch ran und gewinnt am Ende den Sprint. Also, ja, also es war jetzt nicht so, fand ich, die bemerkenswerte Etappe hat sich nur in dem Sinne in der Gesamtwertung dann ein bisschen verschoben, dass Jay Vine dann die Spitze übernommen hat.
Ja, und wenn ich das richtig sehe, am nächsten Tag gab es dann auch wieder eine Sprintankunft. Bettiol hat sich offensichtlich wieder ein bisschen zusammengekriegt und ist zumindest Zweiter geworden an dem Tag. Ansonsten hat sich eben Klassement nichts verschieben. Jay Vine ist auf dem ersten Platz geblieben. Simon Yates hat sich einen Platz nach vorne geschoben. Bilbao einen Platz wieder zurück. Und
wenn ich zu der Etappe noch was sagen darf.
Ja, klar.
Das ist, immer. Ja, also schon ein Kuriosum, dass Brian Cocard seinen ersten World Tour Sieg gefeiert hat an dem Tag. Also der hat insgesamt, also hier laut Pro Cycling Stats, 49 Siege. Aber es war sein erster tatsächlich in einem World Tour Rennen. Also vorher hat er
so
immer so unterklassige Rennen, also vor allem in Frankreich gewonnen. Aber wenn man sich dran erinnert, da war bei der Tour de France, meine ich auch schon zweimal, ganz, ganz knapp an einem Etappensieg dran.
Mhm.
Gab es mal so ein Fotofinish mit Marcel Kittel, wo die dann minutenlang warten mussten, um zu festzustellen, wer da gewonnen hat. Also ja, und der Sprint, muss man dazu sagen, war extrem beeindruckend. Also da hätte ihn auch, glaube ich, an dem Tag wirklich keiner schlagen können.
Ja, ich sehe es gerade, also Top Results ist wirklich relativ französisch-lastig, wenn man sich das durchliest.
Mhm.
Das, ja, auf seine alten Tage, naja, 30, so alt ist er jetzt auch noch nicht, könnte mein Sohn sein. Dann den ersten Etappensieg geholt und am letzten Tag hat sich dann Jay Vine das Trikot dann endgültig gesichert, konnte man ihm nicht mehr abnehmen. Das war dann die letzte Etappe, die dann die Bergankunft war. Ja, ist das eine richtige Bergankunft oder eine Hügelankunft?
War ein Hügel, kann man so sagen, der Mount Lofty.
Ja, hat Simon Yates gewonnen, aber der Unterschied, also zwar gewonnen, aber Jay Vine war als Träger des Leader-Trikots nicht mehr einzuholen. Und Connor, wer war da noch? Ja, auf dem dritten Platz. Und dementsprechend hat Jay Vine vom Team UAE diese Rundfahrt gewonnen vor Simon Yates, Bilbao, Sheffield, Schmidt, O'Connor und. Ja, schöner Auftakt, denke ich, für Jay Vine, der damit ganz glücklich sein kann.
Ist ja jetzt auch neu im Team UAE Emirates, war vorher bei Alpecin.
Mhm.
Und ja auch ehemaliger Swifter.
Ach ja, stimmt, das ist, stimmt. Ja, werde ich, glaube ich, trotzdem nicht mehr schaffen. Also so gerne ich auf Swift fahre, aber da werde ich nicht hinkommen. Aber auch ein Beweis vielleicht dafür, dass nicht alle Quereinsteiger, Swift-Einsteiger oder so unbedingt Probleme mit dem Bewegen im Feld oder mit dem Radfahren. Es klingt blöd, mit dem Radfahren haben natürlich also kein Problem mit dem Radfahren, aber
nicht unbedingt. Also man sieht ja,
es gibt auch andere Quereinsteiger, die sich dann mehr hervortun.
Ist Jason Osborne, der auch ja, E-Sports-Weltmeister war, auch Profi geworden bei Alpecin de Koenig.
Mhm, ja. Gut, dann machen wir einen Haken hinter der Tour Down Under. Warte, hier kurz, Haken hintergemacht und kommen zum nächsten Rennen. Das war dann, ich habe immer noch, irgendwie habe ich einen Bedienfehler hier offensichtlich bei meinen.
Ja, das zweite Rennen, das bislang stattgefunden hat, also zwei haben stattgefunden, beide in Australien, das Cadel Evans Great Ocean Race. Genau wie die Tour Down Under in den letzten paar Jahren konnte es nicht stattfinden, aber in diesem Jahr, ja, wieder rund um Geelong, ein, ja, doch anspruchsvoller, hügeliger Kurs,
mhm,
muss man so sagen, 174,3 Kilometer. Oh, und am Ende war das wirklich ja, sehr, sehr knapp. Also da waren, glaube ich, 2 Fahrer am Ende noch vorne. Die hätten auch bis auf den letzten Kilometer noch gewinnen können. Dann kam es dann doch noch zu einem Sprint von einer ausgedünnten Gruppe und erster World Tour Sieg für Marius Meierhofer.
Ja, du hattest mir noch gesagt, hier lohnt sich unbedingt, wenn du Zeit hast, guck rein. Habe ich natürlich nicht geschafft, aber konnte es am Ergebnis ablesen. Ja, also was soll man sagen? Gratulation, Team DSM. Wie alt war der? Er war doch noch relativ jung, ne? 22er Meierhofer.
22, ja.
Ja, und auch ein, irgendwie so ein Beweis, das ist jetzt das hohes Wort, aber so eine Genugtuung vielleicht auch für das Team DSM mit ihrer Nachwuchsarbeit, ne? Weil dort ist er 2019, glaube ich, von Sunweb, ne, nach DSM. So herangeführt worden.
War ja auch schon, also sehr vielversprechendes Talent, war beispielsweise im Juniorenrennen 2018 bei der Weltmeisterschaft in Innsbruck Zweiter hinter Remco Evenepoel.
Und, ja, das ist nicht das Schlechteste.
Da hat man damals schon gesagt, also von dem ist einiges zu erwarten. Und im letzten Jahr, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, war da auch einige Zeit lang außer Gefecht wegen Krankheiten. Und ja, dieses Jahr zeigt er gleich, was er für ein Potenzial hat.
Ja, also Gratulation für die Nachwuchsarbeit vom Team DSM und für den Herrn Meierhofer für seinen Sieg da in Australien. Gibt es sonst noch etwas zu vermelden davon? Sonst ist das ja auch eigentlich nicht so.
Nee.
Das, ich sag mal, das Ereignisreichste.
Also ich war, wie gesagt, auch erstmal total überrascht, muss ich auch sagen, dass er das gewinnt. Also das hätte ich ja, also war für mich eine Überraschung, muss ich echt sagen.
Ja, aber mein Gott, vielleicht ist es vielleicht doch einfach nur die logische Entwicklung, ne? Also mal gucken, was er uns dieses Jahr noch für Freude beschert. Von Australien, wie immer am Anfang der Saison, setzen wir uns in den Flieger und fliegen einmal um die, naja, hintenrum ist es ja gar nicht so weit, wenn man, also, ne, wenn man das mal von unserer eurozentrierten Sicht sich mal löst, ist der Weg von Argentinien nach Australien ja gar nicht so weit. Auf jeden Fall geht es zur Vuelta a San Juan Internacional. Großes Rennen für viele aus der Südamerika, natürlich immer ein Heimspiel, die dann auch vielleicht schon ein bisschen mehr Kraft reingehen. Und was ich mitbekommen habe, nur relativ schnelle Etappen waren auch dabei.
Und relativ abenteuerliche Etappen teilweise auch. Was heißt abenteuerliche Etappen? Abenteuerliche Zielankünfte. Also das war mitunter schon ja sehr gefährlich, was man da an Strecke auf die Beine gestellt hat. Aber ja, um vielleicht jetzt nicht jede Etappe da durchzugehen, ja, weil da auch einige Sprintetappen dann dabei waren, herausgreifen würde ich jetzt mal den ersten Erfolg für Bora Hansgrohe durch Sam Bennett auf der ersten Etappe gleich. Dann natürlich die Bergankunft auf der 5. Etappe am Alto Colorado. Ein ewig langer Berg, also 18,8 Kilometer hinauf auf 2623 Meter.
Was man ja auch erstmal verkraften muss, ne? Also die Höhe ist ja auch nicht so jedermanns Sache.
Genau, ja, und was man dazu aber sagen muss, dieser Berg ist ein Rollerberg gewesen und dementsprechend war es schon so ein bisschen kurios da. Also als erster ist dann losgefahren, Remco Evenepoel. Und da hat man schon so gedacht, habe ich beim Fernsehen so gedacht, jetzt ist das Ding durch, weil wenn Remco Evenepoel halt mal losfährt, dann ist der in der Regel auch nicht mehr einzuholen. Hm. Aber er hat dann später selbst zugegeben, dass es nicht die beste Idee war, da so zu früh zu attackieren. Er wurde dann wieder eingeholt und ja, dann Miguel Angel Lopez hat sich dann abgesetzt, der mittlerweile fürs Team Medellin startet. Also, haben wir mitbekommen, er wurde da bei Astana vor die Tür gesetzt, aus welchen Gründen dann auch immer, und hat da jetzt Unterschlupf gefunden. Gewinnt am Ende die Etappe, es war aber deutlicher, ist jetzt deutlicher in dem Resultat, als es dann lange Zeit war, weil da kam so, ja, 4-5 Kilometer vom Ziel, war da noch so ein Flachstück, da ist tatsächlich Filippo Ganna bis auf so 10 Sekunden an Miguel Angel Lopez wieder herangefahren bei so einer Bergankunft und ja, wird dann am Ende Zweiter, Filippo Ganna. Da muss man mal so die Relationen sehen. Also Miguel Angel Lopez 1,64 bei 59 Kilo. Filippo Ganna 1,93 bei 83 Kilo. Also schon krass.
Ja, da sieht man aber auch, also dass dieser Berg wirklich dann nicht so schwer gewesen sein kann, wenn ein Ganna da einfach mit hochrollen kann. Und dass er aber vielleicht auch aufgrund seines Zeitfahrens seines großen Motors vielleicht da einfach in der Höhe nicht so schnell kaputt geht, wie kleine Kolibri-Türchen.
Ja, und interessant ist ja, dass er 2018 auch bei dieser Bergankunft am Alto de Colorado schon mal Sechster war. Also scheint ihm dieser Berg da zu liegen. Mhm. Und er ist auch am Anfang der Saison, hat man im letzten Jahr auch schon gesehen, relativ gut kommt er da immer aus dem Winter. Das spielt er auch noch in seine Karten. Und ich habe erst gedacht, na gut, jetzt fährt dann wahrscheinlich da Ineos für Egan Bernal, der an dem Tag, fand ich, einen sehr starken Eindruck gemacht hat. Aber Pustekuchen, die sind dann für Filippo Ganna tatsächlich gefahren.
Ja, schön, dass Egan Bernal da wieder mitmischt. Ne? Auch auf jeden Fall ja eine Meldung wert. Und dass unter den ersten 6 Dreifahrer von Ineos sind,
Wobei man natürlich sagen muss, dass Bernal später dann vor der letzten Etappe die Rundfahrt aufgegeben hat, wegen Knieproblemen aus einem Sturz, was ihm jetzt aber laut Team keine größeren Probleme mehr bereiten sollte.
Ja, aber allein schon, dass er da jetzt in die Top 10 reinfahren kann. Sagen wir mal so, der Sturz, den er hinter sich gebracht hat, war ja jetzt nicht der leichteste. Insofern seien wir mal froh, dass er überhaupt noch fahren kann und dass er jetzt auch auf so ein Niveau wieder zurückkehrt. Augenscheinlich wahrscheinlich. Das ist ja auch schon mal eine gute Nachricht als solch. Alleine das ist ja eine Nachricht wert, finde ich.
Absolut, ja, also es macht Hoffnung. Und was ich dann noch herausgreifen möchte, bei der Rundfahrt dann diese letzte Etappe, ja. San Juan nach San Juan, war ein Massensprint zu erwarten, so kam es dann auch, aber auch wieder dieses Finale fand ich sehr abenteuerlich, die Streckenführung zum einen und wie sich dann die Zuschauer da verhalten haben, also du wirst das Bild auch gesehen haben, wie dieser Zuschauer da Fabio Jakobsen ein Mobiltelefon einfach ins Gesicht haut.
Hat er das gehaut oder hat er, also ich zugegebenermaßen, deine Sicht der Dinge ist dann vielleicht emotional, ich dachte, der hält das einfach raus, um ein Foto zu machen.
Genau, ja, also ja. So drastisch wollte ich es jetzt nicht zuspitzen, war vielleicht hauen das falsche Wort, aber er
hat sich
hält es raus und Fabio Jakobsen bekommt es dann ins Gesicht.
Ja, also er verhält sich, also ich würde ihm jetzt keinen Vorsatz unterstellen, aber er hält sich einfach maximal dämlich. Und es ist ja auch nicht so, dass das erste Mal passiert ist und bloß weil er kein Schild in der Hand gehabt hat, wieder bei der Tour de France, es ist nicht minder gefährlich. Und am meisten beeindruckt hat mich einfach, also zwei Dinge haben mich sehr beeindruckt, dass Jakobsen einfach stumpf weiterfährt und so tut, als wäre nichts passiert und dass Jakobsen nicht einfach nach dem Rennen sofort sich den Typen gekrallt hat. Also weil da hätte ich wirklich an seiner Stelle nicht übel Lust zu gehabt. Man hat ja noch den Eindruck, dass er sich, also so wenn man das in Zeitlupe sieht, dass der Verursacher des Ganzen oder der Stein des Anstoß sich fast noch so in den Blick geht in die Richtung, so nach dem Motto, oh nein, was ist mit meinem Telefon? Anstatt dass er da fast jemanden ja nicht nur das Rennen versaut hat, sondern ihn auch in eine extrem gefährliche Position gebracht hat.
Ja, man hat es im ersten Moment gar nicht gesehen bei der TV-Übertragung. Erst in der zweiten, dritten Wiederholung wurde klar, was da wirklich passiert ist. Ja, also es war wirklich, boah, also gerade wenn man so an die Historie von Fabio Jakobsen denkt, der schon mal bei so einem, ja, also die kommen da mit 80 angefahren und da kannst du dich nicht so über die Bande lehnen und dann durch deinen Handysucher irgendwie gucken. Also das ist, muss man jedem Zuschauer oder jeder Zuschauerin sagen, unverantwortliches Verhalten. Also das kann man so nicht machen. Ich fand es dann nur, also so, ja, vielleicht ein Stück weit ausgleichende Gerechtigkeit, dass dann hinter Jakobsen noch so ein drecksiger Fredo-Fahrer war, der dann über dieses Handy drüber gefahren ist.
Ja, das hatte ich nicht gesehen, aber freut mich auch. Ja, die Leute gehen ja auch nicht stellen sich ja nicht an den Straßenrand, ne, und halten mal das Telefon so in die Straße rein, wenn der Autobus mit 80 vorbeifährt. Machen sie auch nicht, ne? Gibt doch immer diese schönen Bilder von, ich weiß nicht, bei welches war, ich glaube, es war auch irgendwo in Südamerika, wo so Busfahrer geschult wurden. Die wurden auf so ein Fahrrad gesetzt, was fest montiert war, und dann ist der Bus irgendwie im Abstand von einem Meter mal schnell an denen vorbeigefahren. um denen einfach mal ein Gefühl dafür zu geben, wie das ist, wenn so nah überholt wirst.
Ja, apropos Busfahren, da könnte ich dir auch Geschichten erzählen. Busfahren in Mexiko, das ist ja wirklich Wahnsinn.
Hey, du bist gut rausgekommen wieder. Was will man mehr?
Alles eine Frage der Technik, ja, aber um auf den, vielleicht diesen Zwischenfall nochmal
zu. Meinst du, wie du aus dem Bus wieder rausgekommen bist, ist eine Frage der Technik oder wie der Busfahrer gefahren ist, ist eine Frage der Technik.
Nee,
oder
beides? Ja, das Einsteigen.
Ach so, das Einsteigen, okay. Ja, jetzt bin ich noch ein bisschen gespannt. Naja, weiter. Du warst bei Jakobsen.
Ja, um auf diese Szene nochmal zurückzukommen, also das war wirklich haarscharf, dass da nicht irgendwie mehr passiert ist und am Ende aufs Sportliche reduziert die Etappe gewonnen von Sam Welsford. Vom Team DSM, auch wieder Team DSM mit einem jungen, 27, immer noch relativ in der Blüte seines Schaffens, soll man so sagen, Sam Welsford, der aber auch zwei Etappen dann gewonnen hat bei der Rundfahrt gleich. Also er hatte die sechste schon gewonnen und dann auch nochmal zum Schluss zugeschlagen. Und da waren ja jetzt auch wirklich richtig gute Sprinter am Start. Also wenn man mal so sieht, Fernando Gaviria war dabei, Fabio Jakobsen war dabei beispielsweise und Peter Sagan war auch da. Also ja, da hätte ich nicht mit gerechnet, wenn du mich vor der Rundfahrt gefragt hättest. Sam Welsford gewinnt da zwei Etappen und auch ein Sam Bennett war ja auch noch dabei. Hätte ich nicht unterschrieben.
Hab mir gerade angeschaut, also das Team DSM ist ja grundsätzlich ein sehr jung aufgestelltes. Ne? Alte Hoff-Methode, ich nehme den ältesten Fahrer, John Degenkolb. Nimm die Hälfte, also 30 Leute im Kader, ist der Fahrer Nummer 15, also mehr, und dann gucke ich mal hoch, also mehr als die Hälfte der Leute ist 23 oder jünger. Also wenn das jetzt so eine Truppe ist, die man vielleicht, klar, jeder hat immer mal hier einen Abgang, dort einen Zugang, Abgang, Zugang, aber da könnte sich eine Truppe entwickeln, die zumindest über mehrere Jahre so im Kern gleich bleiben kann, ne?
Und ja, wenn sie es dann mal schaffen, ihre Fahrer zu halten, die nicht, wie die Beispiele gezeigt haben von Marcel Kittel oder auch einem Tom Dumoulin, dann vorzeitig das Team irgendwie verlassen und das Weite suchen.
Ja, muss man mal überlegen, woran das wohl liegt. Also, ja, ich weiß es nicht. Wir werden es, glaube ich, beide nicht in Erfahrung bringen. Aber, also zumindest von der Altersstruktur her, scheint es was zu sein. Was mich irritiert ist, dass, wenn du dir mal die Staff-Members anguckst, dass jeder einzelne Staff-Member vom TSM einen Zwillingsbruder hat, der genauso heißt. Alle sind zweimal da. Kurios.
Kurios, ja.
Genau, wir waren in Südamerika. Das heißt, wir machen jetzt hier ein kleines Kapitelmärkchen und machen dann weiter in Spanien. Klassiker Valencia nach Valencia. Hieß die nicht mal anders auch? Das frage ich mich wahrscheinlich jedes Jahr, ne?
Nee,
Valencia.
Klassiker Comunidad Valenciana, 1969, so heißt es eigentlich schon.
Ja, wir Alten wissen ja noch, wie sie vor 1969.
Ja, aber es ist das erste Rennen in Europa traditionell. 22. Januar war das jetzt, also jetzt auch schon, soll man so sagen, grob zwei Wochen her. Und ja, es ist eigentlich immer eine Angelegenheit für die Sprinter, aber dieses Jahr ist man, meine ich, den Parcours andersrum gefahren als die letzten Male und sonst war immer der Berg am Anfang, jetzt war er am Ende und man sieht schon, es ist eine ausgedünnte Gruppe angekommen von 32 Fahrern, die da vorne mitgemischt haben und am Ende gewinnt Arno Deli von Lotto Destiny, ist jetzt vielleicht für viele noch ein relativ unbeschriebenes Blatt. Wenn man aber das letzte Jahr schon verfolgt hat und sich so ein bisschen im Vorfeld der Saison Gedanken gemacht hat, wer könnte dann jetzt von den jungen Fahrern in diesem Jahr den ganz großen Durchbruch schaffen, dann hätte man ihn jetzt mit Sicherheit auf einer Top-3-Liste gehabt.
Ja, also wenn ich mir das anschaue, was er im letzten Jahr gewonnen hat, also als 19-Jähriger, wahrscheinlich sind da viele entweder kleinere Rennen oder auch Jugendrennen mit dabei, ne? Aber auf Trofeo Playa de Palma hat er letztes Jahr eine Etappe gewonnen und dann habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sind keine Platzierungen, sondern das sind Siege. Also,
ja, also der hat kleine Rennen gewonnen und man muss so sagen, im Prinzip schon dem Team Lotto Soudal, was es da noch war, jetzt Lotto Destiny, diesen ersten Platz von den zweitklassigen Teams mehr oder weniger gesichert mit seinen Top-Ergebnissen. Mhm. Und ja, also er gilt als riesiges Talent in Belgien. Also man sagt, er ist so eine Mischung aus Philippe Gilbert und Tom Boonen. Also man sieht schon, seine Statur ist recht kräftig. 1,82, 78 Kilo, so rum ist richtig. Ja. Und ja, aber man hat dann später auch gesehen, bei so einem Rennen wie Étoile de Bessèges, meine ich, war das, dass der auch so Berge noch ganz gut mit hochkommt. Und perspektivisch gesehen jetzt, also diesem Jahr wird er wahrscheinlich dann noch nicht bei der Tour de France an den Start gelassen. Aber klar, so ein Mann wie Caleb Ewan muss sich dann vielleicht auch Gedanken machen, ob er dann noch bei allen Rennen als Sprinter Nummer 1 am Start steht.
Ja, vor allen Dingen bei den, also Caleb Ewan ist ja für mich so ein Mysterium. Ne, ich werde nie vergessen die Szene bei Mailand und Remo, wo er da den Berg einfach mit hochgefahren ist als kleiner, flinker Sprinter. Caleb Ewan wird ja auch nicht jünger, ne? Also vielleicht, und das wird er nicht mehr sein Leben lang so durchziehen können. Also kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Vielleicht ist das dann auch so ein würdiger Nachfolger für solche Situationen einfach. Ne? Und ja, warum nicht? Also der ist erst 19 Jahre alt.
Total gut, ja, muss man sagen.
Also, aber wie immer, ne? Nee, 20 ist er, Entschuldigung. Jung gemacht, also ist. Aber ne, gerade bei den jungen Fahrern immer erstmal abwarten, was da vieles, hoffentlich Gutes kommen kann, aber auch Negatives
ja, passieren kann. Ja, also das war ja schon so, keine Ahnung, bestimmt bei gefühlt 15 Leuten wurde in den letzten 10 Jahren gesagt.
Genau, das ist der neue
Symbol. Die sind der neue Eddie Merckx. Ja. Und jetzt sagen die Leute schon immer, irgendwann war dann Remco Evenepoel der neue Eddie Merckx und jetzt sind die Leute schon der neue Remco Evenepoel.
Ja, das stimmt, das ist der neue Remco. Oh Mann, wie viel neue wir schon gesehen haben, ne? Also das ist dann.
Ja, wir werden alt.
Ach, ja. Zum Glück werden wir alt. Wir müssen mal Platz machen für die Jungen. Apropos Platz für die Jüngeren. Als Urlaubsziel hat Mallorca noch immer nicht komplett ausgedient, obwohl ich immer noch nicht da war. Mallorca Challenge. Also für alle, die, ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer wissen es, aber für die, die es doch noch nicht wissen, ist eine Veranstaltung, keine Rundfahrt, sondern eher eine Klassenfahrt. Nämlich viele Teams fahren nach Mallorca. Dort gibt es jeden Tag ein Rennen, wo man dann starten kann. Es gibt keine richtige Gesamtwertung, sondern ja, wie eine Aneinanderreihung an Rennen, die auch in unterschiedlichen Besetzungen gefahren wird. Oft wird vom Teamhotel aus mit dem Fahrrad hingefahren zum Start und auch wieder zurück. Habe ich es richtig zusammengefasst? Dieses Jahr hat, glaube ich, wenn ich die Bilder richtig interpretiert habe, Arthur Tappert da seinen 80. Geburtstag auf Mallorca gefeiert mit den ganzen Fahrern. Also launig ging es dazu.
Ja, hast du schon richtig gesagt, es ist einfach ein Verbund oder Zusammenschluss von mehreren kleinen Rennen innerhalb einer Woche. Also Trofeos heißen die dann, also zum Beispiel Trofeo Calvia, Trofeo Andrac oder Trofeo Palma. Und was ich erfreulich fand in diesem Jahr, dass das Rennen, meine ich, erstmals auch live übertragen wurde. Das war recht spannend zu sehen, weil man sonst da immer nur von so einer fest installierten Zielkamera oder später aufgezeichnete Bilder hat. Aber wenn man sich mal so die Ergebnisliste dieser Mallorca-Challenge anguckt, erstaunlich, wie viel da das Team Intermarché Circus Venti gewonnen hat. Also die haben dann Trofeo Calvia mit Rui Costa gewonnen und dann noch zwei Trofeos mit Kobi Gosens.
Ja, Kobi Gosens und ach, hier sehe ich das hier erst. Okay, jetzt verstehe ich auch gerade den Link erst zu 100%. Wo hast du die Rennen dann gesehen? Also wo meintest du, wurde das übertragen?
Ja, auch bei Eurosport.
Ah, okay, das habe ich nicht mitbekommen. Das war in der Woche hatte ich, sagen wir, wie es ist, in der Woche hatte ich Geburtstag und so viel um die Ohren rund um den Ende des Januars. Habe ich
nicht, ja, Glückwunsch nochmal.
Ja, danke. Fishing for Geburtstagswishes. War mir nicht bewusst, also hatte ich auch nicht mitbekommen, dass es auf Eurosport übertragen ist. Und ich gucke ja gerne mal Eurosport on Demand dann später. Da ist es mir auch irgendwie durchgerutscht. Du hast uns das Dokument reingeschrieben. Ist Intermarché das neue... wo stand das denn hier? Quickstep,
ist genau. Ist Automarché das neue Quickstep, ja, weil
im Sinne von, genau.
Bislang die erfolgreichste Mannschaft in dieser Saison und es ist ja in der Hinsicht schon überraschend. Klar, die haben sich im letzten Jahr enorm gesteigert, wenn man daran denkt, dass die beispielsweise Gent-Wevelgem oder auch eine Etappe beim Giro mit Binyam Gemay gewonnen haben und ja, sich solide im Mittelfeld platziert haben unter den World Tour Teams. Aber in diesem Jahr, ja, da zeigen die den anderen mal, wo es lang geht, sage ich jetzt mal bislang, und kommen so dann auch wieder Fahrer zum Vorschein, die man bislang nicht so auf dem Schirm hatte, wie zum Beispiel so ein Kobi Gosens vielleicht, oder auch Fahrer kommen nochmal zur Geltung, von denen man eigentlich dachte, ja okay, ihre Karriere trudelt jetzt eher aus wie ein
Rudi Koschka. Ja, wollte ich gerade sagen, also wie ein Rudi Koschka, der, ja, da hätte man jetzt, also hättest du mir jetzt gesagt, ja, der hat letzte Saison aufgehört, haben wir nur noch nicht in der Sendung gehabt.
Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, war es vielleicht ein schlauer Schachzug von der Teamleitung, Rui Costa nur einen Einjahresvertrag zu geben, weil die Historie zeigt, dass Rui Costa immer in seinen Vertragsjahren besonders gut ist.
Wird wahrscheinlich nur noch einen Jahresvertrag dann bekommen. Und ich meine, so einen Fahrer mit 36 Jahren nicht mehr für 5 Jahre zu verpflichten, ja, kann man ja auch verstehen. Also finde ich jetzt nicht...
Ja, es gibt auch Teams, die geben ja 37-Jährigen noch Rentenverträge.
Die haben Kompromat. Da haben die einfach kompromittierendes Material über den Teamchef im Koffer und dann gehen die hin und sagen so, ein Jahresvertrag hier, schau mal hier, was ich alles über dich weiß. Und dann, zack, hast du einen 5-Jahres-Vertrag. So, mit steigendem Gehalt. Irgendwie, das erscheint mir der einzig plausible Grund für sowas. Also ich wärst du Teamchef, würdest du jetzt einem Fahrer mit einem, als Teamchef, der, sagen wir mal, 38 Jahre ist, noch einen 3-Jahres-Vertrag geben, wenn nicht irgendwie der durch Zufall auch noch dein Schwiegersohn ist oder einfach noch von so vielen Teams umworben wird, dass er woanders den bekommen würde? Also so ohne
Grund? Naja, also zwei prominente Beispiele. Chris Froome hat, meine ich, im Alter von 35 Jahren noch einen 3-Jahres-Vertrag bei Israel bekommen.
Absolut oder nicht nachvollziehbar, absolut nicht nachvollziehbar. Sind wir uns hoffentlich einig.
Philippe Gilbert hat auch im Alter von 37 sogar, sehe ich gerade, meine ich, noch einen 3-Jahres-Vertrag bei Lotto Soudal bekommen.
Ja, Philippe Gilbert sehe ich ein bisschen differenzierter als Chris Froome, weil der hatte zumindest in der Zeit davor jetzt auch noch erfolgreiche Jahre gehabt. Und ich denke, Philippe Gilbert konnte sich das Team sogar noch aussuchen. Also der wird da noch den ein oder anderen anderen Interessenten gehabt haben und war auch war der größere Name als Chris Froome, aber da konnte man noch mehr Hoffnung reinsetzen als Chris Froome. Wenn es da irgendwie 2, 3 Mitbewerber um den Vertrag, um den Fahrer gibt, kann ich das noch nachvollziehen. Aber ansonsten, Rui Costa, gebe ich doch keinen 3-Jahres-Vertrag.
Nee. Ja, aber das Team hat alles richtig gemacht bislang. Ja. Also die Bilanz gibt ihnen absolut recht.
Ja, unterschreibe ich so, sehr gerne sogar. Und ich mag den Portugiesen ja auch irgendwie ein bisschen gerne. Weiß nicht warum.
Ja gut, also in unserem Podcast-Kreis bist du damit, glaube ich, recht alleine.
Echt? Warum? Was hat er mal gemacht, was ich vergessen habe?
Da musst du nur mal den Chris fragen, was er da noch von der WM 2013 in Erinnerung
hat. Ach, WM 2013, 10 Jahre, da kann man auch mal den Mantel des Schweigens drüber hüllen. Was war denn da 2013? Helf mir auf die Sprünge. Ich hab's vergessen.
Ja, da ist Rui Costa, hat er sozusagen den Sieg, den eigentlich Valverde hätte haben sollen, beziehungsweise den sich Valverde und Rodriguez selbst vermasselt haben bei der WM, den hat er abgestaubt.
Ja, also jetzt Rudi Costa, weil er einen WM-Sieg sich geholt hat, irgendwie in die Schuhe zu schieben, bloß weil zwei Spanier wahrscheinlich einfach beim Schnickschnack-Schnuck sich nicht in die Haare gekriegt haben, Valverde in die Haare. Ne? Also da würde ich ihm jetzt keinen Strick draus drehen. Also der hat ja jetzt keinen vom Rad geschubst.
Nee, das nicht unbedingt, aber seine Fahrweise ist jetzt auch nicht unbedingt, sagen wir mal.
Ach, er ist Portugiese. Portugiesen sind besonders
attraktiv, also hat auch ja in gewissen Jahren eine Windallergie gehabt.
Ja, und Wind ist auch gemein. Nee, also er ist mir zumindest noch nicht negativ aufgefallen. Und wenn er einen Sieg holt, weil zwei andere blöd sind, dann ist das auch jetzt nichts, was er für mich unsympathisch macht. Ja, aber das Team Intermarché, also auf der richtigen Spur, zumindest ihrer Meinung nach, und haben dann da auf Mallorca bei der Trofeo abgesahnt. Bleiben wir in Europa, würde ich sagen. Diese kleineren Rennen, was heißt kleineren Rennen, aber deswegen nicht weniger weniger wichtigen Rennen. Mein Rechner macht hier nur wilde Sachen. Warum geht da auf einmal Spotify bei mir hoch? Und warum geht es nicht wieder weg? Ist die nächste Frage, die schließt. Komische Dinge. Ja, setzen wir mal hier die nächste Marke und gehen nach Frankreich, nach Marseille, um genau zu sein, oder?
Ja, Grand Prix Marseille ist französischer Saisonauftakt und ja, auch in diesem Jahr oder beziehungsweise macht er da weiter, wo er im letzten Jahr aufgehört hat, nämlich Nilsson Paulus. Der hatte nämlich zum Saisonende in Japan den Japan Cup gewonnen und ja, da gleich Grand Prix de Marseille gewonnen am Anfang der Saison, auch fürs Team EF Education Easy Post. Natürlich ja, gelungener Saisonauftakt, wo man sich schon an andere Jahre bei denen erinnert.
No, aber Moment.
Sehr lange also, warten mussten.
Ja, aber da, die hatten doch auch schon, also im Prinzip hatten sie einen der ersten Siege. Also hier bei der Flaschenwerfer hat ja auch schon.
Ja, Betiol hat auch schon in Australien gewonnen, klar. Also es ist jetzt scheinbar auch nochmal ein Ruck durch die Mannschaft gegangen.
Ja, ein Ruck musste durch sie gehen. Also hier, ne, Alkohol, genau. Und ja, der Ruck hat ja dann auch nochmal Esteban Chaves nicht zu vergessen. Der ja auch die
kolumbianische. Der ist kolumbianischer Meister geworden. Also das, aber da kann ich nur mal jedem empfehlen, sich da die Bilder oder nur die Fotos anzugucken, was das für ein gigantisches Publikum war bei einer, bei einer nationalen Meisterschaft. Also bei der deutschen Meisterschaft wäre das undenkbar, selbst wenn es vor dem Brandenburger Tor stattfinden würde.
Ja, okay. Hast du da, muss mir ein Beispiel schicken. Also National Champs. Ich bin ja erstmal gespannt, was die für ein Trikot ihm zusammen dengeln. Also in welcher Farbe. Ich finde Rafa oder die Designer, die dahinter stecken, haben da ja immer schöne, die Nationaltrikots, die da designt werden, finde ich oftmals ganz, ich sehe.
Ja, vorher hatte Sergio Higuita das Trikot.
Ich sehe, ja, bei mir wird es nächste Saison auch laufen. Esteban Chaves ist ins Weltmeistertrikot gefahren mit meiner Sonnenbrille. Also, ab jetzt kann nichts mehr passieren. Sagen wir mal so, ich habe das gleiche Modell wie er. Ich glaube, so rum wird eher ein Schuh draus. Ich habe uns jetzt komplett aus dem Konzept gebracht. Wir waren eigentlich bei Grand Prix de Marseilles.
Ja, also viel mehr gibt es dazu auch nicht
zu sagen. Okay, dann bin ich zufrieden.
Dass das ein schöner Solo-Sieg war.
Ja, von genauso wie Chaves Solo-Sieg in Kolumbien haben wir das auch noch mit untergebracht und gehen dann nach Spanien zur Vuelta a la Comunidad Valencia. Die ehemalige Valencia-Rundfahrt oder immer noch Valencia-Rundfahrt.
Ja, genau. Also war jetzt letzte Woche jetzt das Rennen über 5 Etappen stattgefunden, um dann nur mal so 2-3 Sachen rauszupicken von diesen Etappen. Erste Etappe, ja, also recht anspruchsvolles Finale. Erster Saisonsieg für Biniam Girmay. Auch wieder ein Fahrer von Entremarché, ja. Circus Monti, der siegreich ist. Zweite Etappe, sehr interessant, eine relativ schwere Bergankunft, gewonnen im Sprint aus einer kleinen Gruppe von Giulio Ciccone. Und dann, wo man schon dachte, nach der vierten Etappe, die eigentlich ja so das letzte Hindernis darstellen sollte in der Gesamtwertung, dass Ciccone den Gesamtsieg schon sicher hat, wurde es dann am Sonntag doch nochmal gekippt. Und zwar auf den letzten, meine ich, 3 Kilometern. Ja, muss man schon so sagen, dass das Ciccone da so ein bisschen verbaselt hat, um so einen Rui Costa da nochmal 20 Sekunden fahren zu lassen, der am Ende die Etappe gewinnt und auch die Rundfahrt.
Ja, also da am Ende hat er im Gesamtklassement mit 16 Sekunden Vorsprung gewonnen. Das heißt, einfache Rechnung, wenn du mit 21 Sekunden gewinnst und 16 Sekunden hinterher noch Vorsprung hast, hatte er nur 5 Sekunden Vorsprung vorher. Wie die das geschafft haben, das kaputt zu machen, also das verbaselt ist schön und gut, ne? Aber da hat Drecksiger Alfredo einfach mal richtig, richtig Dreck gemacht.
Ja, Ciccone war, meine ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, da alleine in dem Finale, aber klar, dann musst du halt wirklich, ja, weiß nicht, ob er dann nicht mehr die Kraft hatte, musste wirklich jedem hinterher springen, der dann irgendwie wegfährt.
Und es war ja auch
zumindest
so,
dass die dann alles von vorne fahren, sodass die Lücke nicht so groß wird.
Ja, und das war ja auch jetzt, also die letzten 40 Kilometer ungefähr, ging es ja weitgehend bergab. Jetzt nicht, dass es irgendwie eine Bergankunft gewesen wäre oder nochmal so ein Berg-Uphill-Finish oder sonst irgendwas, ne? Naja, wer weiß, was war. Aber ja, dumm gelaufen. Aber Rui Costa, der Sympath aus Portugal, wie wir eben festgestellt haben, mit einem weiteren
Sitter. Ja gut, man muss ihn nicht mögen, aber es muss man schon anerkennen, dass er das wirklich, also wie ein Schlitzohr gemacht hat auf den letzten
Kilometern. Das Schlitzohr aus Portugal, was 2013 hat er doch damals schon mal einen WM-Sieg, sich erschlitzohrt. Vielleicht ist meine Grundsympathie gegenüber Portugal auch da ausschlaggebender Grund für. Valencia-Rundfahrt. Dann, da hatte ich übrigens auch gesehen, nee, das war ganz was anderes. Das fiel mir nur auf, die hatte ich nämlich im Eurosport Player da und die Mount war nämlich teilweise drin dann. Und dann wollte ich da kurz drauf gucken und dann habe ich aus Versehen ein Damenrennen angemacht. Also nicht, weil ich Damenrennen blöd finde, aber aus Versehen, weil ich wollte eigentlich woanders draufklicken. Und da habe ich dann durch Zufall gesehen, erinnerst du dich, als wir über die Trikots gesprochen haben, die Movistar-Trikots bei den Damen, dass die deutsche Meisterin da fuhr? Weil die muss wohl bei den Movies ganz gut eingeschlagen haben. Jetzt war das nicht auch bei irgendeiner spanischen Rundfahrt? Was?
Ja, das war jetzt beim, du meinst den Frauenauftakt.
Genau.
Ja, das war dieses Rennen noch auf
Südspanien. Du klingst gerade ganz, ganz, ganz abgehakt, klangst du. Wird jetzt gerade mal, weiß nicht, woran es liegt. Hoffen wir, dass sich das jetzt wieder einspielt. Dann müssen wir vielleicht gleich nochmal neu verbinden. Ja, fiel mir nur ein, wollte ich kurz erwähnt haben, weil es mir gerade in den Sinn kam. Wir gehen aber weiter nach Saudi-Arabien für das Team UAE wirklich sehr, sehr wichtigen Rundfahrt.
Nein, nicht nur für das Team UAE, auch für alle anderen ansässigen Mannschaften im Nahen Osten, würde ich sagen. Also Bahrain zählt da ja auch noch beispielsweise dazu.
Ja, okay, da kann ich mitgehen, den Weg.
Oder auch das Team Jayco Alula, wo man jetzt sieht, also Alula, das ist so Tourismusregion, ja, aus Saudi-Arabien.
Ah, okay. Was ich ja alles noch lerne von dir. Jayco. Wie heißt das Team? Warte
mal. Jayco Alula. Und die erste Etappe ist ja sogar am Alula International
Airport. Das hatte ich gesehen gerade. Bloß ich krieg das Team aber so richtig gut. Die
letzte Etappe startete in Alula Old Town.
Ja, aber ich kriege jetzt keinen Fahrer von denen irgendwo hier mal gepasst. Also so richtig weit vorne gelandet sind die nicht, oder?
Doch, erste Etappe gewonnen von Dylan Groenewegen, Team Jayco Alula.
Was mache ich denn hier falsch? Und wieso fährt Groenewegen? Ich habe das Team so überhaupt nicht jetzt. Jetzt muss ich mich mal kurz hier mit dem Team beschäftigen.
Ja, sie hießen ja vorher Bike Exchange Jayco.
Ah, okay, das sind die Nachfolger.
Da ist der Crew-Sponsor zum Titelsponsor geworden und diese, Tourismusregion ist da als Co-Sponsor jetzt. Fungieren die, also der Besitzer oder wie soll man sagen, die Betreibergesellschaft ist immer noch dieses Green Edge Cycling.
Aha, so. Damit hast du mir jetzt schon viel weitergeholfen. Da sind ja auch so namhafte Fahrer wie Groenewegen, Simon Yates und Durbridge und so weiter und so fort. Irgendeinen großen habe ich jetzt noch übersehen gehabt, zwischendurch Pöstlberger. Der ist ja relativ groß, lang. ist der nächste Stoiber, alles klar. Gut, ich hatte den Teamwechsel und das alles, das ist mir nicht untergekommen. Ja, Groenewegen vom Team Jayson Alula hat die erste Etappe gewonnen, wie ich gerade erfahren durfte. Da habe ich gerade Übertragung hier auf dem Ohr gehabt. Am zweiten Tag lief es ihm dann nicht so gut für ihn, da ist er nur Zweiter geworden. Aber wie auch ich mal davon ausgehe, in einer Sprintankunft, wo Max Malscheid vom Team Cofidis immerhin Sechster geworden ist.
Ja, also vielleicht müssen wir auch nicht jede Etappe bei der Rundfahrt durchgehen.
Nee, das glaube ich.
Noch bemerkenswert, wo die Rundfahrt entschieden wurde auf Etappe 4. Da gab es, also wenn du dir das Profil mal anguckst, so eine richtig steile Wand drin.
Ja.
3 Kilometer mit 12% Durchschnitt, Steigung. Also es war so das Highlight, sag ich jetzt mal. Die Rundfahrt, wie hieß dieser Berg? Also hat die in dem Profil gar keinen eigenen
Namen. Der Berg, sozusagen. Das war der Berg.
Ja, war aber ganz interessant, weil sich da zwei UAE-Fahrer, nämlich Großschartner und Formolo, mit Buitrago von Bahrain und Ruben Guerrero absetzen konnten. Und ich fand, als ich das dann gesehen habe, die haben es taktisch so ein bisschen verspielt, die beiden UAE-Fahrer, die hätten die Etappe gewinnen müssen. Am Ende gewinnt dann Ruben Guerrero die Etappe und holt dann auch den entscheidenden Vorsprung raus, um die Rundfahrt zu gewinnen.
Mhm. Okay. Ja, ansonsten ja, eine von diesen Rundfahrten, wo man, wie du schon richtig gesagt hast, sich jetzt auch nicht länger aufhalten muss als
die man auch, wie soll ich sagen, immer mit der richtig einordnen muss oder die man auch kritisch sehen kann.
Ja, das ist wohl die richtigste und wichtigste Aussage da. Dann gehen wir noch, haben wir noch zwei Rennen? Eine Rennen, die uiuiui, wieder ein Ausspracheproblem für den Hof.
Der Stern von Bessèges.
Étoile de Bessèges Tour du Gard. Gard war ich da nicht mal. Wo liegt das?
Ja, da warst du mit Sicherheit auch. Also ich glaube, es ist genau die Ecke, wo du mal warst. Also so Südfrankreich, da an diesem Viadukt.
Ah, stimmt, genau. Da, ja, ich erinnere mich, der Viadukt, danke, das war das richtige Stichwort, das ich gebraucht habe. Und zwar nicht nur bei Swift, wo es die nämlich auch gibt, lustigerweise, sondern vor ein paar Jahren auch in Natur, als die Tour da vorbeigefahren ist. Also nicht während der Tour, aber kurz vorher. Ah, da wird er rumgefahren. Die zweite Etappe, Entschuldigung, ich muss noch kurz husten, wurde nach einem Massensturz abgebrochen, habe ich erfahren.
Mhm, ja, also es war recht dramatisch oder beziehungsweise es sah dann auf den TV-Bildern recht dramatisch aus, weil da ein Fahrer, ich habe gerade seinen Namen vergessen, von der Brücke runterhing.
Oh Gott.
Ja. Und da war vorausgegangen ein Massensturz und die Etappe wurde hinterher dann nach diesem Massensturz abgebrochen, aber aufgrund dessen, dass keine medizinischen Fahrzeuge mehr zur Verfügung standen, um in einem Falle eines Sturzes Fahrer zu versorgen. Also da hat man aus meiner Sicht von der Rennleitung mal die richtige Entscheidung getroffen. Also 22 Kilometer, die letzten 22 Kilometer bei so einer kleineren Rundfahrt muss man da ja jetzt nicht unbedingt auf Biegen und Brechen noch irgendwie durchbringen. Also hier steht ja auch in dem Ergebnis drin, due to massive crash on a bridge 22 kilometers from the finish, the race was neutralized.
Ja, ich zitiere hier dann, jetzt hab ich wieder, wo war es denn? Hier war der Fahrer vom Team Total Energy, der dann, also jetzt, wo man weiß, dass nichts passiert ist, Valentino Ferron vom Team Total Energy, sah man zeitweise von der Brücke hängen. Mit vereinten Kräften wurde der Franzose wieder nach oben gezogen. Er kam mit einem großen Schrecken und leichten oberflächlichen Wunden davon. Also wenn ich da von der Brücke gehangen hätte, da hätte ich aber nicht nur einen leichten Schrecken gehabt, sondern da wäre mir der Arsch auf Grundeis gegangen und zwar mächtig.
Absolut.
Mein lieber Herr Gesangsverein.
Möchte ich mir gar nicht vorstellen. Ich muss immer so da leicht daran denken an Bernard Hinault. Also wann war das? 85 oder 84, wo der auch mal so eine Böschung runtergeflogen ist und der dann mit so einem Feuerwehrschlauch wieder hochgezogen werden muss.
Ja, aber weißt du, dass ich finde, da ist noch ein Unterschied, genauso wie damals auch Ulle ja im Flussbett lag. Ich finde den Unterschied einfach hier, da sieht man, was gleich passieren kann, weißt du?
Ja, also diese Brücke ist ja, also da geht es exorbitant hinab. Also.
Ja, genau.
Da ist einfach nichts darunter. Also das wäre, möchte ich mir gar nicht ausmalen. Also man hat es ja mal gesehen, auch bei dem Sturz von Remco Evenepoel bei der Lombardei-Rundfahrt beispielsweise. Ich meine, der ist da irgendwie 20 Meter auch in die Tiefe gesegelt, was bei sowas passieren kann.
Ja. Nee, möchte ich nicht sehen, was da passieren kann. Also möchte ich mir gar nicht ausmalen. Also schlimm genug und gut, dass das ausgegangen ist. Vor allen Dingen, der wird ja auch seines Lebens nicht mehr irgendwie entspannt über die Brücke fahren können. Ja, wahrscheinlich wird er das einfach komplett sehr schnell verdrängen und gut ist.
Ja, aber um aufs Sportliche zurückzukommen.
Ja, also genau.
Man kann sich das gerne nochmal angucken. Da gibt es ein recht spektakuläres Foto, wie der da von der Brücke runterhängt. Aber es ist, wie gesagt, zum Glück da nichts Schlimmeres. Sportlich dieser Rundfahrt zurückzukommen. Mhm. Zwei Etappensiege auch wieder an schon besagten Arnaud Delis Und dann gab es eine Bergankunft am Mont Bouquet. Die wurde gewonnen von Matthias Gjelmose von Trek Segafredo, auch ein junger Fahrer, den man jetzt so, bei dem man den Durchbruch erwartet, hat an dem Tag die Etappe gewonnen und aber am Ende die Rundfahrt im letzten Zeitfahren dann doch noch um eine Sekunde gegen Nielsen Paulus verloren.
Ja, und wo wir dann wieder wären, Team Education First, mit einem guten Start ins Jahr. Also, weiß nicht.
Absolut, ja, wo man immer so sagt, oder viele Kritiker dem Team nachsagen, sie sind nicht, ja, professionell auf dem Niveau wie beispielsweise Team Jumbo-Visma, Team Ineos oder auch Team UAE.
Mhm, ja. Ja, aber vielleicht ist es auch Jonathan Wouters Art und Weise, wie er da mit den Leuten umgeht und was sie da machen. Ich bin ja immer noch ein großer Fan dieser des alternativen Rennkalenders, den sie auch fördern und unterstützen und da Sachen machen mit den Sponsoren. Insofern sehe ich den vielleicht auch nach, dass sie nicht so viel Rennen gewinnen, aber dafür andere Sachen machen, die ja auch irgendwie Publicity für den Sponsor schaffen. Also vielleicht haben die diesen, ist dieser ganz ein ganzheitliche Ansatz, den man da auch sehen muss, vielleicht dann auch für den Sponsor der lukrativere. Das, ich weiß nicht, wenn man so ein Team, wenn man vom Team UAE hört, okay, die sind nicht so professionell wie wir. Naja, am Ende des Tages ist es wahrscheinlich nur eine Aufrechnung von Klicks, Medienauftritten und Präsenz.
Ist immer die Frage, was dein Sponsor will. Also man sieht ja, in diesem Jahr ist das Team sehr stark südamerikanisch ausgerichtet mit der Verpflichtung von Carapaz und auch mit einem Fahrer wie Chavez beispielsweise, Rigoberto Urán. Also ich kann mir schon vorstellen, dass für so einen Sponsor jetzt wie EF, die ja manchmal so Spracheisen anbieten, Südamerika oder so, gerade eine interessante Region ist.
Ja, ja. Und wie gesagt, ne, was sie da mit dieser, also es ist ein sehr internationaler Kader, ne? Also da ist ja jetzt wirklich von den zwei Deutschen, also ich weiß gar nicht, ob man hier irgendwo sehen kann, wie viele Regionen, Countries, hier kann man nur nach Regionen, also doch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Entschuldigung, was Leute zählen, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 verschiedene Länder sind da vertreten bei 30 Fahrern. Also ist halt sehr interessant aufgestellt. Und wie gesagt, das alles, was wir noch außerhalb des normalen UCI-Rennkalenders machen, das finde ich halt auch.
Wo man eigentlich denkt, oder beziehungsweise es ist ja so, dass es ein amerikanisches Team ist, aber nur zwei amerikanische, US-amerikanische Fahrer hat.
Ja, also ist ja auch ein sehr international aufgestelltes Unternehmen, glaube ich. Also was ich so mitbekomme, zumindest aus, was man so mal hier und dort am Rande liest. Ja, also soll man so schön weitermachen. Also lieber 2, 3 Siege weniger und dafür noch andere Sachen unterstützen, die rund um den Radsport sich abspielen. Das ist mir deutlich lieber. Kommen wir mal da zu den Rennen, die jetzt, sag ich mal, in den nächsten, bis zur nächsten Sendung, tippe ich mal auf 2 bis 3 Wochen vielleicht, was da so ansteht. Heute, Tag der Aufzeichnung, muss man da vielleicht dann auch in dem Moment sagen, ist der 7.2. Über die afrikanischen Kontinental-Championships, also die Afrika-Meisterschaften, das Pendant zur Europameisterschaft, das lassen wir jetzt mal außen vor. Auch die neuseeländischen Meisterschaften, Tour of Oman, denke ich mal etwas, ich mache jetzt mal so, dass ich mal die Rennen nenne und du mir hinterher sagst, so ein Schwachsinn, die Kuhrennen interessiert eh keine Sau. Tour of Oman würde ich sagen, dann natürlich die Murcia-Rundfahrt oder Vuelta Ciclista a la Region de Murcia, Costa, mal gucken, war das nicht das Valverde-Rennen, also was Valverde immer gewonnen hat?
Genau, die Rundfahrt, die ein Tagesrennen ist mittlerweile.
Ah ja, obwohl Valverde, ich sehe hier nur einmal gewonnen, 17, 14. Philipp Gilbert hat zum Beispiel auch mal gewonnen. Luis Leon Sanchez, genau, der hat auch häufig gewonnen. Genau, das Tagesrennen jetzt rund um Murcia. Was kommt denn dann da noch so? Vuelta Algarve-Rundfahrt. In unserer Portugal-Sendung. Andalusien-Rundfahrt dann auch schon zur Zeit gleich. Also auf der Iberischen Halbinsel ist viel los. UAE-Tour beginnt in gut 2 Wochen. Und dann haben wir schon am 25.02. können wir die Kerze zünden. Omelette het Nieuwsblad, der erste belgische Klassiker. Habe ich alles am Schirm?
Absolut, ja. Also was ich noch den Leuten ans Herz legen kann, ist das Eintagesrennen Jaén Paraíso Interior. Das gut. Ist am 13.02. In diesem Jahr. Es ist erst die zweite Austragung. Es ist so, führt auch über ja, so eine Art Gravel-Strecken, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wurde im letzten Jahr gewonnen von Alexei Lutsenko, Lennart Kemner, damals Vierter. Und ich fand es sehr, sehr gelungen. Also so gibt ja immer mehr Rennen, die so, wie Strade Bianche quasi, immer auch so Gravel-Sektionen haben. Und das ist jetzt das spanische Pendant sozusagen zur Strade Bianche.
Ja. Okay, okay.
Habe mich noch nicht genau über die Strecke jetzt informiert in diesem Jahr, aber ich glaube, das ist fast genauso wie im letzten Jahr.
Also ziemlich genau in 6 Tagen, also gestern in einer Woche.
Richtig.
Oder wie wir hier in Köln sagen, die Woche vor Karneval.
Dann hatte ich vergessen, das ist also deine Überlegung dann.
Ich habe ja mit dem Karneval nicht so viel. Also ich bin neidisch, ich würde das gerne auch so feiern können, aber ich kann mich da einfach nicht so, ich komme da nicht rein. Es ist traurig. Aber es ist so. Machen wir uns nichts vor. Ja, damit hatten wir den Überblick, was so an Rennen ansteht. Also 25.02. Omelette, dann fängt die belgische Klassiker an. Merkt euch noch so ein bisschen hier die Algarve-Rundfahrt, Murcia, Tagesrennen. Was habe ich noch vergessen? Dein spanisches, das ich nicht aussprechen kann, Gravelrennen. Ja,
Paraíso Interior.
Ja. Sie. Und dann seid ihr für die nächsten Wochen, zumindest für die nächsten 2,5 Wochen, informiert, was definitiv kommen wird. Definitiv wird kommen, dass Mark Cavendish im Trikot von Astana unterwegs ist. Also wir hatten es, glaube ich, sogar schon mal so gemutmaßt oder es wurde gemunkelt und wir haben die Gerüchte dann aufgegriffen, dass er da ein neues Zuhause finden wird. Menschlich enttäuscht zeigt sich sein Anfahrer, den er wohl nicht irgendwie mitgenommen hat oder so. Ich habe da nur eine Überschrift mitbekommen. Kann das sein?
Ja, es geht da, meine ich, um
Geld. Es geht immer um Geld.
Maximiliano Ricciese, dem wohl, also laut seiner Aussage versprochen wurde, dass er zum nächsten Cavendish-Team mitkommt und der jetzt bei der Vuelta San Juan dann, ja, immerhin im Alter schon von 39 Jahren, seine Karriere dann beendet hat. Also es gab da auf der letzten Etappe, meine ich, war das auch recht bewegende Bilder, wo er dann vor dem Feld auch hergefahren ist, um sich da feiern zu lassen. Der hat, glaube, war in einem Interview irgendwo, sich da ein bisschen abfällig geäußert über Mark Cavendish.
Ja. Wie gesagt, ich kenne aus, habe bisher über Cavendish so aus privatem Kontext oder aus, ja, nur Gutes eigentlich gehört, deswegen war ich ein bisschen überrascht, dass das so da gelaufen sein soll. Wahrscheinlich wie bei vielen solchen Angelegenheiten muss man eigentlich beide Seiten hören. Aber ich glaube, Mark Cavendish ist erstmal froh, dass er jetzt doch noch die Möglichkeit finden wird, ein Jahr weiterzufahren. Er stand ja bis zuletzt wohl mehr auf der Kippe. Und ja, er arbeitet wohl jetzt einfach noch bis zum Sommer daran, einen Toursieg einzufahren. Also Etappensieg natürlich. Das kann ja eigentlich nur noch sein einziges großes Ziel sein.
Machen wir Sieg. Ja, klar. Und er hat immerhin, also ja, Astana, wenn man sich mal die Historie des Teams anguckt, ist jetzt nicht zwingend als Sprintermannschaft bekannt. Also die haben im Prinzip keine Erfahrung, was Massensprints angeht. Also die hatten nie einen richtig Top-Sprinter eines Formats, Mark Cavendish, an Bord. Aber er hat immerhin noch einen Fahrer wie Case Bohl als Anfahrer mitbekommen. Und wenn man dann sich mal den Kader von Astana so ein bisschen genauer durchguckt, klar, da wirst du so viele kasachische Namen lesen, aber sind auch einige Leute doch dabei, die auch in den Sprints vorne mit reinhalten können. Also ich denke da beispielsweise an den Gleb Syriza, der jetzt bei der Vuelta San Juan auch schon auf der ersten Etappe beispielsweise Fünfter war, wo ich da schon ein bisschen aufgehorcht habe. Und ich weiß nicht, wie du das siehst. Also traust du ihm das zu, dass er doch die Etappe gewinnt bei der Tour?
Nein.
Das hätte ich nicht gedacht.
Ja, ich das heißt ja nicht, dass ich sie nicht wünschen würde, aber ich glaube einfach, dass das so eine Sache ist, die da gerade übers Knie gebrochen wird. Da muss schon sehr viel bei ihm zusammenkommen an dem Tag im positiven Sinne und bei anderen im negativen Sinne nicht zusammenkommen. Ich glaube einfach nicht dran. Ich habe auch, also wenn ich mir so dieses Team Astana in der Historie angucke, da sind auch schon zu viele abgehalfterte Jungs hingegangen, die am Ende ihrer Karriere doch nochmal irgendwo was reißen wollten und nichts gerissen haben. Und wenn, ich sag sogar eins, ich würde mir fast wünschen, dass Cavendish jetzt nicht nochmal 2, 3 Etappen bei der Tour de France holt. Weil dann würde bei mir einfach, also es ist, ich würde sie mir auf der einen Seite gönnen, aber in der anderen, auf der anderen Seite würde ich denken, da war doch der eine Typ da, der mal fremdes Blut in seinem eigenen Körper hatte, der da jetzt Teamchef ist. Und auf einmal ein Cavendish, der sich wirklich eher auf dem, ich sag mal, auf dem Abstellgleis seiner Karriere befunden hat. Ne? Ohne Frage, der größte Sprinter aller Zeiten. Er hat die mal gleich genauso viel Siege wie Eddy Merckx. Vielleicht hätte man auch einfach in dem Moment sagen müssen, ich habe so viel wie der große Eddy Merckx. Lass gut sein. Liegt nicht in der Mentalität eines solchen Sportlers, das weiß ich auch. Ja, aber ey, stell dir mal vor, der gewinnt jetzt 3, 4 Tour-Etappen auf einmal, warum auch immer. Würdest du da nicht auch denken, wie hieß nochmal der Typ mit Vino am Ende, Anfang und Kurov am Ende?
Nicht zwingend, weil es einfach
nicht zwingend, nein, nicht zwingend, aber
aber ich halte mal dagegen und sage, der schafft es noch, die eine Etappe zu gewinnen. Also auf einer Etappe wird es für ihn, wird das packen. Also ich bin jetzt schon gespannt, weil so dieses Team hat im Prinzip kein anderes Ziel in dieser Saison, außer Mark Cavendish diesen Etappensieg bei der Tour de France zu ermöglichen. Was kurios ist, wenn man in Betracht zieht, dass sie mehr als ein halbes Jahr Zeit hatten, um irgendwie Fahrer zu verpflichten, die den Kader namhaft verstärken, was sie aber nicht geschafft haben und das jetzt irgendwie auf den letzten Drücker dann noch Cavendish geholt haben und damit eventuell auch den Jackpot geknackt haben, weil wenn man sich mal überlegt, wo so ein Team wie Astana, wo immer, wo man hört, dass die finanziell immer weiter zurückstecken müssen oder dass so ein bisschen das Geld auch nicht mehr so locker sitzt, könnte das für die der ganz große Jackpot sein, weil wenn die diese eine Etappe bei der Tour de France gewinnen oder selbst nur im Vorfeld, selbst wenn Cavendish nur dabei ist bei der Tour de France, wird die ganze Zeit über das Team Astana geredet, weil halt Cavendish da fährt. Also von daher, aus der Perspektive haben sie schon gewonnen, wenn Cavendish nur bei der Tour de France am Start steht.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja das Prinzip Froome Israel. Ne? Also das ist ja vergleichbar.
Aber er hat jetzt übrigens auch schon in 3 Tagen, also am Freitag bei der Muscat Classic seinen ersten Einsatz für das Team. Da wird man schon sehen, wie das funktioniert.
Ja, die werden ja jetzt, also wenn ich hier zumindest da was zu sagen hätte, würde ich jetzt ein Team von 12 Leuten, vielleicht, lass es mal maximal 13, 14 sein, schon zusammenrufen und die werden bis zum letzten Tag der Tour de France einkaserniert nur noch zusammen leben, zusammen essen, zusammen trinken, zusammen aufs Klo gehen, damit sie als Team eingeschworen da auf dieses Ziel hinarbeiten. Also da jetzt 2, 3 noch als Ersatzleute mit dabei haben, falls sich mal einer verletzt, aber ansonsten geht's ja gar nicht anders, als dann, wenn man aus dieser Zitrone noch das letzte Säftchen da rauspressen will, dass das nur als Team auch funktioniert und die so viel wie möglich vorher an Rennen zusammenfahren müssen.
Ja, klar, musst du das Team irgendwie einspielen, aber wie gesagt, also Cavendish braucht da im Prinzip nur einen, der ihn da auf den letzten 3, 4 Kilometern durchmanövriert.
Der Cavendish vor 3, 4, 5 Jahren brauchte da nur einen. Ich bin da leider, ich war ja, glaube ich, der Einzige von uns, der Cavendish über Jahre immer gesagt hat, ja, freut mich für ihn und so weiter und so fort. Zumindest, wenn ich das richtig erinnere. Ich würde mich ja für ihn freuen, aber ich sehe es noch nicht. Ich spüre da nicht den Sieg. So ungern ich das sage. Ja. Wird denn Peter Sagan diese Saison noch irgendwas reißen?
Ja, darf man gespannt sein. Also es wird auf jeden Fall seine...
Wer hat am Ende dieser Saison mehr Saisonsiege? Peter Sagan oder Mark Cavendish?
Ich sage Mark Cavendish.
Wow.
Peter Sagan wird wahrscheinlich wieder mehr zweite Plätze haben.
Okay. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Also weiß ich nicht, ob ich dagegen wetten würde. Ob ich da, da würde ich, glaube ich, gegen wetten. Ich glaube, Sagan Der wird so bei so kleineren Rundfahrten, also wie du es jetzt auch sagst, hast, ne, wird er da mal hier mal einen Sieg reinholen und da mal einen Sieg reinholen, während Mark Cavendish nur einen. Nee. Wir müssen uns das merken, dass wir am Ende der Saison nochmal zurück drauf blicken, auf diesen.
Ja, aber Peter Sagan wird am Ende der Saison seine Straßenradsportkarriere beenden und möchte sich dann 2024 noch auf die Olympischen Spiele im Mountainbike in Paris konzentrieren. Und ja gut, jetzt kann man viel diskutieren. Wenn wir irgendwann mal die Gelegenheit haben, durch die Ruhmeshalle des Radsports zu gehen, auf welchem Platz werden wir Peter Sagan da sehen?
Auf welchem Platz?
Oder gehört er da überhaupt rein?
Also für mich gehört er da sicherlich rein. Ich glaube, ich würde ihn so sehen, wenn ich da so Statuen sehen würde, ne? Also oder so Bilder an der Wand hängen. Wie ein Eddie Merckx, wie ein Mark Cavendish, wie, wen soll ich da noch nehmen? So ein Wiggins, so ein Jan Ullrich, auch irgendwie vielleicht Jan Lance Armstrong. Hängen so Bilder an der Wand und an der Seite, da sitzt so eine Figur von Peter Sagan in seinem Pelzmantel und lacht verschmitzt in die Runde. Das ist so, würde ich das sehen. Weil er war ja irgendwie immer ein Paradies, ich glaube, das Wort Paradiesvogel passt da ganz gut. Und deswegen, genauso wie ein Cipollini. Ne? Cipollini würde ich dann in dieser gleichen Ruhmeshalle einfach hinter Gittern irgendwo hinsetzen, weil er da jetzt hin gehört. Noch vor 3-4 Jahren hätte ich ihn wahrscheinlich nackt auf einen goldenen Thron gesetzt, weil so hätte er sich selber da am liebsten gesehen. Ich denke auf jeden Fall Peter Sagan gehört dazu, weil er, glaube ich, der erste Popstar unter den Radprofis war.
Ja, man kann das aus verschiedenen Perspektiven sehen, finde ich. Also generell hat er dem Radsport viel gebracht, auch was Außenwirkung angeht, weil er, wie du gerade schon gesagt hast, also so eine enorme Strahlkraft als Peter Sagan als Persönlichkeit hatte. Und andererseits hat er natürlich auch über Jahre hinweg, muss man sagen, einfach brutal viel auch gewonnen. Ja. Also 12 Etappen bei der Tour de France, 7-mal das grüne Trikot bei der Tour de France, unerreicht. Aber wenn er sich mit den ganz Großen wirklich messen möchte, also beispielsweise Tom Boonen, Fabian Cancellara, Sean Kelly, also diese großen Klassikerfahrer, da muss man, finde ich, doch Abstriche machen. Klar, die 3 Weltmeistertitel.
Das wollte ich gerade noch erwähnen, ja.
Herausragend herausgefahren, quasi ohne Mannschaft. Also hatte er damals dann nur ein Mini-Team mit sich am Start, 15, 16 und 17. Dass er da 3-mal in Folge Weltmeister geworden ist, auch, das war also unvergleichlich, fand ich. Aber wenn man mal die Monumente anguckt, da hat er, finde ich, einiges liegen lassen. Also klar hat er Paris-Roubaix und die Flandern-Rundfahrt gewonnen, aber halt jeweils nur einmal. Mal an Sanremo hatte er mehrmals die Chance zu gewinnen. Knapp nicht geklappt ein paar Mal, klar. Waren auch die Umstände nicht oft die besten. Bei der Flandern-Rundfahrt erinnere ich mich an das eine Jahr, an den Sturz, wo er, meine ich, mit Van Avermaet da alle Siegchancen verloren hat. Aber ja, wenn man mal guckt, bei so anderen großen Klassikerfahrern, wie halt einem Tom Boonen oder einem aus der letzten Generation Fabian Cancellara, die haben da doch bei den Monumenten mehr auf der Habenseite. Und wenn man auch so guckt, die letzten, was halt so ein bisschen, finde ich, im aktuellen Bild von Peter Sagan so hängen bleibt, sind halt diese letzten Jahre seit Corona im Prinzip. Also seit 2020 kam da jetzt nicht mehr so viel.
Würdest du es daran festmachen? Ich hatte gerade einen ähnlichen Gedanken. Also Punkt A hatte ich den Gedanken, vielleicht noch einer, der zur Legende hätten werden können, wenn er einfach früher zurückgetreten wäre.
Das mit Sicherheit. Also er hat es definitiv nicht geschafft, auf dem Höhepunkt seiner Karriere abzutreten.
Ja. Wobei man auch sagen muss, dieser Höhepunkt war für einen solchen Fahrer ja auch sehr, sehr früh. Er war 2009, war er das erste Mal Profi und er ist 2015 Weltmeister gewesen, also vor 8 Jahren. Interessant finde ich, dass du sagst, die Corona-Jahre oder ab dem, ne, vielleicht diese Zäsur 2020, das man nimmt. Ich hätte jetzt gesagt, die Bora-Jahre.
Die Bora-Jahre, ja, das waren seine fetten Jahre auch. Also.
Da hörten sie auf, ne? Also so 17,
ja, schon.
17,
also,
18.
Bora hat da auch noch enorm profitiert, muss man sagen. Auf der anderen Seite hat Ralf Denk in der Nachbetrachtung gesehen, alles richtig gemacht. Also
ja.
Ende 2021 den Vertrag mit Sagan eben nicht nochmal zu verlängern, sondern diesen Umbruch im Team einzuleiten, was letztes Jahr dann im Gesamtsieg beim Giro d'Italia gemündet ist, dadurch möglich wurde. Aber klar, dafür braucht man jetzt keine großartige Glaskugel, sage ich mal, um zu sehen, dass die Karriere von Peter Sagan eher auf dem absteigenden Ast ist nach 2020. Aber es hängt vielleicht auch damit zusammen, ja, also Peter Sagan hat man ja auch mitbekommen, war, meine ich, 2 oder 3-mal auch mit Corona infiziert und, meine ich, auch nicht geimpft. Also weiß ich nicht, ob das jetzt irgendwie in Zusammenhang steht, aber will nur sagen, dass es ihn wahrscheinlich auch sehr gebeutelt hat.
Ja, aber er hätte wahrscheinlich, also ich gehe auch davon aus, dass für ihn vielleicht so 2020, hätte er 2019 aufgehört, aber andererseits, da war er ja auch noch, ne, 2019, da war er gerade mal 30 Jahre alt, ne? Also muss man auch mal sagen. Also
ist jetzt, und jetzt ist er auch erst 33, aber ja, gibt vielleicht so ein bisschen so einen Ausblick darauf, was oder wie lange so Karrieren von den Leuten andauern könnten, die jetzt mit in sehr jungen Jahren schon sehr, sehr gut sind. Also es ist da halt nicht wirklich jeder so ein Methusalem wie Valverde, der bis 40 fährt, von 23 an oder Anfang 20, sagen wir mal, sondern wenn du halt mit 19 oder so Profi wirst, ja.
Dann wie hieß er nochmal? Chris Horner, 42 oder 41 die Vuelta gewonnen. Nee, das geht vielleicht nicht mehr auf dem Niveau, auf dem die heute fahren. Und vielleicht auch, und das würde mich ja auch nochmal freuen, geht das vielleicht auch nicht mehr, weil man in jungen Jahren oder in späteren Jahren nicht mehr so stofft, wie es man früher es vielleicht gemacht hat. Mag vielleicht ein Teilaspekt des Ganzen auch sein. Was mich ja freuen würde, wenn das jetzt nicht mehr der Fall wäre. Aber vielleicht sind auch 15, also er hatte jetzt dann 2024, hat er 15 Profijahre, vielleicht sind einfach 15 Profijahre auch so ein Zeitraum, wo man sagt, ja, da muss es auch reichen. Ne? Also wenn du jetzt vielleicht mit 21, 22 den Durchbruch schaffst, dann fährst du ja dann auch bis 35, 36. Er war nun mal einer, der sehr, sehr früh auch da gefahren ist mit 19, seinen ersten Profivertrag hatte. 19, rechne ich gerade richtig? Oh, ja, ich glaube schon. Nicht mit 11, nein. Ich glaube, ohne mich selber zu loben zu wollen, der erste Popstar des Radsports, ich glaube, das ist, was in der Ruhmeshalle dann so auf dem Gemälde stehen wird.
Ja, das schon, klar. Aber im Vergleich, also so zwei Sachen, die ich noch sagen will zur Karriere von Peter Sagan. Das eine, ich hätte gerne gesehen, ist leider nicht passiert, wie Wout van Aert und Peter Sagan in seiner Blütezeit um das grüne Trikot bei der Tour de France gekämpft hätten. Also da bin zumindest ich der Meinung, wenn Wout van Aert sich darauf voll konzentriert hätte, hätte Peter Sagan da wenig Chancen gehabt, überhaupt das grüne Trikot zu gewinnen. Weil Wout van Aert quasi ja noch besser ist als Peter Sagan in all seinen Stärken. Aber gut, er ist nicht mit ihm in einer Generation gefahren, schon in einer Generation, aber er ist mit ihm Rennen gefahren, aber sie sind halt unterschiedlichen Alters, sodass es so nicht gepasst hat. Auf der anderen Seite muss man natürlich Peter Sagan auch zugute halten. Also ich finde die Statistik gerade nicht, aber man müsste mal nachschauen, wie viele zweite Plätze Peter Sagan alleine bei Tour de France Etappen hat, was meines Wissens nach oder ich habe es irgendwann mal nachgeguckt, monumental war, also wie viele zweite Plätze er da hat. Er hat alleine 12 Etappen gewonnen bei der Tour, klar, aber die zweiten Plätze, die da noch dazu kommen, sind natürlich auch dadurch bedingt, dass er ja eigentlich mit den beiden besten Flachsprintern ja, der Radsportgeschichte, nämlich Marcel Kittel und Mark Cavendish, in einer Generation gefahren ist. Das muss man auch sagen, wenn die nicht gewesen wären, hätte ein Peter Sagan ja noch viel, viel mehr Tour de France Etappensiege auf dem Konto.
Ja, ja, da bist du immer Opfer deiner Zeit, wahrscheinlich auch. Ich wollte jetzt kurz gucken auf die Schnelle, aber ich finde da auch nichts, wo man die von dir aufgerufene Statistik vielleicht auf die Schnelle nachgucken kann. Es bleibt, also ich glaube, den Sagan von vor ein paar Jahren, hätte ich jetzt gesagt, den wird man vermissen. Peter Sagan der letzten 2, 3 Jahre, werde ich den vermissen? Ich glaube fast nicht. Ich wünsche Ihnen nochmal alles Glück für die WM. Quatsch, wohl WM für die Olympiade. Ja, da, dass er den Mountain, bei den Mountainbikern mithalten kann und dass die, diese ganze Geschichte jetzt nicht irgendwie dann nochmal so ein Schuss nach hinten losgeht, also nochmal ein Schuss in den Ofen wird und er sich hinterher dabei ärgert, dass er nicht schon ein Jahr früher seine Rente genossen hat. Ist ja auch immer, dass sowas passieren kann. Oh Gott, hier ist gerade eine Katze reingestürmt. Also falls ich jetzt gleich attackiert werde, nicht wundern. Wie gesagt, den Sagan der letzten zwei Jahre vielleicht werde ich nicht vermissen. Aber es gab ja auch immer so legendäre Werbespots mit Specialized, die er gedreht hat. Ne? Also für die hat er ja auch ganz viel gemacht. Und da geht ein großer des Radsports. Und ich freue mich jetzt für ihn, dass er seine Rente genießen kann. So sehe ich das immer auch. So ein bisschen.
Ja, auf der anderen Seite will ihm ja auch keiner verdenken, dass er jetzt so diesen letzten Vertrag bei Total hat, immer schon so ein bisschen das Gefühl, okay, das ist jetzt nochmal einmal richtig fett Kasse machen.
Ja. Aber
wem will man das dann verdenken? Also er hat es sicher verdient.
Ja, auf jeden Fall. Und Quintana will weitermachen, findet aber kein Team. Das muss ich gestehen, hatte ich so überhaupt nicht auf dem Schirm, dass er noch kein Team hat. Und da war doch auch schon mal was angekündigt oder hatte sein Vater irgendwas angekündigt oder irgendwie sowas?
Nee, er hat ja extra eine Pressekonferenz gegeben, Nairo Quintana, und da wurde im Vorfeld spekuliert, dass er dort seinen Rücktritt verkünden wird, und das war an dem Tag so ein richtiges Mitfiebern, und es hätte so, ja, fast schon in das Bild von, also es wäre einem Nairo Quintana einfach nicht würdig gewesen, wenn er auf so einem Plastikstuhl seinen Rücktritt erklärt hätte. Und es war dann eher so eine Pressekonferenz nach dem Motto, jetzt erst recht werde ich es euch zeigen. Also hat sich da sehr kämpferisch gegeben. Aber klar, es ist schwierig für ein Team, Nairo Quintana unter Vertrag zu nehmen, beziehungsweise vielleicht mit einem gewissen Risiko behaftet, weil die ASO hat wohl, oder wird spekuliert, dass die ASO jedes Team von der Tour de France ausschließt, das Nairo Quintana verpflichtet. Dementsprechend sind die World Tour Teams da, meiden, dass er sich da mit ihm irgendwie einzulassen. Aber klar, auf der anderen Seite ist das ein Fahrer, der dir sehr viel bringen kann. Ist die Frage, wie viel er jetzt mit 33 noch bringen kann. Man hat jetzt gesehen, er ist bei den kolumbianischen Meisterschaften ohne Team gestartet. Als neutraler Fahrer ist er immer ein Dritter geworden. Also von daher scheint es doch dann noch, was das Sportliche angeht, sehr ergiebig zu sein. Aber klar, Hintergrund des Ganzen ist dieser positive Tramadol-Test von der letzten Tour de France, wo er dann im Nachgang disqualifiziert wurde. Und so wie ich das immer so rauslese oder gehört habe, stößt es da der Organisation eher sauer auf, dass er sich nicht mit diesem Urteilsspruch einverstanden erklärt, sondern das alles abstreitet und die ihm deshalb partout da einen Start bei der Tour nochmal verwehren wollen. Und er wurde auch schon mit verschiedenen Teams in Verbindung gebracht, aber konkret ist da nichts.
Können die das, also ganz blöd gefragt, können die das denn? Also angenommen jetzt, Ineos wird sagen, hey Quintana, komm mal zu uns. Können die dann rein rechtlich, also dürfen die, darf die ASO, das ist ein Einladungsrennen.
Naja, die Frage ist, was sie rein rechtlich dürfen und was sie rein kräftemäßig dürfen. Also rein rechtlich ist es, meine ich so, im Reglement der Tour de France, müsste man nochmal genau nachlesen, festgeschrieben, dass die ASO sich das Recht vorbehält, Leute auszuladen.
Und ganze Teams, okay. Also vorab nochmal kurz, wir sind keine Juristen und so weiter. Also das hier ist alles unser Halbwissen, mehr oder minder, wobei dein Halbwissen meistens profunder ist als manches Vollwissen.
Ja, aber mal eine realistische Einschätzung
des Ganzen. Genau.
Nehmen wir mal den Fall an, ein Team verpflichtet Nairo Quintana und möchte bei der Tour de France starten als World Tour Team. Dann hat dieses Team ein Startrecht da. Dann sagt aber die Tour de France Organisation, nein, wir möchten nicht, dass ihr hier startet, ihr habt den Fahrer unter Vertrag. Dann wird das Team dagegen irgendwie vorgehen. Und dann wird realistischerweise der, im Zweifelsfall, falls man sich nicht einigen kann, der internationale Sportgerichtshof entscheiden, ob das Team starten darf oder nicht. Aber rein aus realistischer Perspektive, welches Team möchte sich im Vorfeld der Tour de France schon solchen Ärger antun und so ein, sich also auf so ein Risiko überhaupt einlassen, weil
Astana.
Auch das
ja, nur guten ist.
Die haben nur keinen Platz mehr im Kader frei. Übrigens, by the way, da tat mir der Fahrer dann wieder leid, der wird sicherlich geschädigt worden sein, wo Astana eigentlich den Kader schon voll hatte, der dann ins Continental-Team abgeschoben wurde, um die Kaderplätze da freizumachen für Cavendish und Anfahrer. Aber nee, also realistisch gesehen ist es natürlich für jedes Team ein großes Risiko, jetzt Nairo Quintana zu verpflichten. Und ich persönlich denke auch, das ist jetzt meine Meinung, im Zweifelsfall sitzt immer die ASO am längeren Hebel. UCI kann dann zwar sagen und drohen, jedes World Tour Team müsst ihr starten lassen, aber wenn die es wirklich drauf ankommen lassen, glaube ich, sitzt die ASO am längeren Hebel.
Wäre interessant, müsste jetzt irgendein französisches Team auch noch machen, die jetzt
ja, die würden sich dann ja auf Jahre komplett, das irgendwie mit denen verderben.
Großes Soap Opera. Erinnert mich ein bisschen, ich habe jetzt das Zitat nochmal kurz rausgesucht, ich bin da dankbar, jetzt habe ich es ja nicht gefunden. Nachdem wir bei der offiziell Regeln, ich habe keine Regeln verstoßen, ne? Da gehen wir bei mir so alle Alarmglocken an, dass man das ja auch mal von einem anderen Fahrer gehört hat. Ich habe keinen geschädigt und so weiter. Ne? Ein echter Radprofi gibt nicht auf. Ich werde weiter kämpfen. Ich bin ein ehrlicher Fahrer, der sich an die Regeln gehalten hat.
Naja, auf deiner Seite kann man es ja auch so sehen, kann man den Radsport
gelogen ist es ja auch nicht. Gelogen ist es ja auch nicht, ne?
Nee, in dem Sinne nicht schon. Also es ist in dem Sinne kein Dopingvergehen, beziehungsweise das Ramadol ist im Wettkampf verboten. Also wenn du das im Radsport bei einer Rundfahrt oder bei einem Eintagesrennen irgendwie dir nachgewiesen wird, dann wirst du disqualifiziert, zieht aber wie im Fall von Quintana da keine Sperre nach sich, sondern einfach Disqualifikation vom Wettkampf. Auf der anderen Seite, finde ich, muss man dann den Radsport da auch mal vielleicht in ein positives Licht stellen, weil in anderen Sportarten, wenn man mal über den Tellerrand guckt, okay, die WADA will das jetzt verbieten, aber erst in einem Jahr oder so, 2024, soll Tramadol dann verboten sein. Aber der Radsport geht da halt voran und schließt solche Leute dann halt einfach aus, weil man sieht also, dass das doch recht, ja auch medizinisch teilweise gefährlich ist. Also es gibt in der ARD-Mediathek, meine ich, eine recht gute Doku noch dazu zum Thema Tramadol, auch über einen ehemaligen Torwart vom FC Liverpool, meine ich, war das, der gesagt hat, dass er davon relativ schwer wieder losgekommen ist. Also das macht doch abhängig.
Mhm. Okay. Das Problem ist nur, dass mal abgesehen von Freaks wie dir und mir, dass keiner mitkriegt. Glaubst du, bei Lieschen Müller an der Kasse, die sagt, ey, der Radsport, die sind aber weit vorne bei der Dopingbekämpfung. Da ist immer noch der Lance Armstrong und der Ulle, der keinen geschädigt hat. Das finde ich das Traurige daran, dass man...
Auf der anderen Seite musst du ja immer erstmal vor deiner eigenen Haustür rücken,
bevor
du den Besen auf andere wirfst.
Genau, erstmal abliefern und dann kann man immer noch was sagen. Nur das ist ja auch nichts, womit man in die Außendarstellung groß geht. Ne? Dass du sagst, wir machen aber, damit wirfst du ja auch Dreck auf die anderen, die es nicht machen. Und das ist ja auch nie ein feiner Charakterzug oder nie ein Charakterzug, der gut ankommt oder selten. Oder wenn, dann bei den falschen Leuten.
Aber letztlich, gut, Quintana hängt da jetzt irgendwo zwischen Hammer und Amboss, ist er letztlich, ja, vielleicht so ein bisschen selber dran schuld auf jeden Fall auch. Aber ich sehe da jetzt für ihn wenig Perspektive für das Jahr 2023 zumindest.
Nee, da sehe ich gar keine Perspektive mehr. Weg, aus. Tschüss. Finde ich schade einerseits, ich hätte ihn gerne nochmal gesehen auf gutem Niveau. Aber andererseits, ey, ein Bekannter meinte mal, wer sich mit Hunden schlafen legt, muss sich nicht wundern, wenn er mit Flöhen aufwacht.
Absolut, ja.
Und das ist in dem Fall, glaube ich, der Fall. Ich habe das Buch, was ich noch nicht zu Ende gelesen habe, aber bald mal zu Ende lesen muss, über den kolumbianischen Radsport, da lernt man, was heißt lernt man, aber versteht man manches vielleicht ein bisschen besser und bewundert die Leute auch, aber da würde ich sagen, das hat er in Teilen auch selber zu verantworten.
Ja, denke ich auch. Und interessant ist ja auch, also Radsport funktioniert, also jetzt mal auf Kolumbien gesehen, ja immer in Zyklen. Also wir hatten so die Phase, wo die Franzosen, die Italiener sonderlich gut waren, kamen irgendwann auch eine Ära, will ich sagen, eine Ära, aber eine Phase, wo die Deutschen ganz vorne mitgemischt haben, auch die Ulrich-Zeit beispielsweise. Dann kamen irgendwann die Briten, die super gut waren. Dann kamen die Kolumbianer und mittlerweile sind es, ja, also die Slowenen erst gewesen und jetzt sieht man ganz viele Talente aus Skandinavien, also Norwegen. Und das zeigt wieder so, also dass es jetzt über Jahrzehnte nicht die eine dominierende Nation im Radsport gibt. Auch das Radsportland Kolumbien, muss man so sagen, befindet sich momentan, ja, also da kommt wenig nach in den Nachwuchsklassen. Also wenn du jetzt so an große Radsporttalente denkst, fallen mir jetzt nicht so viele aus Kolumbien ein. Also es ist immer noch Rigoberto Urán, der da ist, Egan Bernal, Esteban Chávez. Ja, das sind so die Fahrer, an die man denkt, wenn man an kolumbianischen Radsport aktuell denkt. Und natürlich Quintana, der aber, ja, wie wir gerade geschildert haben, ohne Arbeitsvertrag dasteht.
Ja, unterschreibe ich dir alles. Und das ist, glaube ich, aber auch einer der Aspekte, warum zumindest mir der Radsport so gut gefällt, weil es nicht eben wie im Fußball ist, wo seit Jahrzehnten die eine Nation oder die eine Handvoll Nationen alles unter sich ausmachen kann, muss oder es einfach macht, sondern dass es immer wieder aus allen Ecken der Weltkarte irgendwie neue Talente kommen und sich dann vielleicht auch gegenseitig befruchten und deswegen in jungen Jahren, also im übertragenen Sinne des Wortes, deswegen in jungen Jahren vielleicht braucht es ja auch den ein oder anderen Fahrer, der auch in jungen Jahren schon an dem anderen wächst und deswegen, ne, so zwei wie Armstrong immer gesagt hat, Ulrich, ohne Ulrich wäre ich auch nicht so gut gewesen und so weiter, ne. Vielleicht ist es braucht man auch so sich selbst befruchtende Systeme, wo dann viele Fahrer dann hochkommen und, dann auch die Umfelder geschaffen werden für diese Fahrer in dieser Zeit, ja, das mag einer der Gründe sein. Juti, ich sehe, wir haben fast 2 Stunden durch, was für ein Race außergewöhnlich lang ist, aber wir hatten noch viel zu erzählen. Gut, ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen amüsiert, wir konnten euch gut unterhalten, ihr habt ein bisschen was gelernt, ihr habt ein bisschen was an Informationen mitgenommen.
Oder habt vielleicht auch für uns was zum Lernen.
Ja, genau, habt für uns was zu lernen. Wir hatten noch 2, 3 Fragen gestellt. Habe ich vergessen, aber vielleicht spult ihr nochmal zurück vor 2 Stunden und hört das Ganze nochmal an und dann könnt ihr die Fragen beantworten. Im letzten Snack gab es auch viele Kommentare. Vielen herzlichen Dank, sage ich an der Stelle auch schon mal dafür. Jeder Input ist immer sehr willkommen. Vielen Dank auch für die Spenden. Es ist ein bisschen weniger geworden in den letzten Monaten, was nicht schlimm ist. Solange wir den Betrieb noch aufrechterhalten können, ist das völlig in Ordnung. Ich habe in einem anderen Podcast gehört, dass die Leute gesagt haben, es ist ein bisschen weniger geworden, aber das ist egal, weil überall wird alles teurer und wenn man dann vielleicht jetzt im Moment nicht den Euro übrig hat, ist das völlig in Ordnung. Wie gesagt, also solange nichts kaputt geht und wir neue Sachen kaufen müssen und so weiter, ist alles noch im mehr als grünen Bereich. Ihr könnt auch immer, wenn ihr möchtet oder wenn ihr Jeff Bezos weniger reich machen würdet über seinen Affiliate-Link, aber das sind alles nur Kleinigkeiten, wir machen das ja hier aus Spaß. Geld, Thomas, wir machen es aus Spaß.
Aus Spaß an der Freude, ja.
Genau. Also,
das ist ja unser Hobby.
Genau, das ist unser Hobby. Und da wollen wir auch kein Geld für. Gut, macht es gut, habt Spaß, bleibt gesund. Seit 2 Jahren, ich glaube, ich habe vor der Pandemie nie gesagt, bleibt gesund. Müsste ich mal nachhören, würde mich mal selber interessieren.
Es gibt eine Sendung, da wird gesagt, bleiben Sie sicher.
Ja? Was ist das denn? Nie gehört. Bleiben Sie sicher? Der siebte Sinn oder Aktenzeichen XY ungelöst? Welches?
Letzteres.
Echt?
Ja.
Aktenzeichen XY ungelöst? Da sagen die, bleiben Sie sicher?
Ja, am Ende jeder Sendung.
Echt? Der Rudi Zerne, was der noch raushaut, der alte Eiskunstläufer. Naja, muss ich mal fragen, noch besser, ich kenne jemanden, eine Dame, die ist begeisternde Aktenzeichen XY ungelöst Guckerin. Vielleicht will ich die mal mit dem Zitat konfrontieren und dann wird die mich anschauen und wird denken, woher hat er das denn? Sehr gut. In diesem Sinne, bleiben Sie sicher und gesund. Einen schönen Abend. Tschüss.
Tschüss.